Herzlich willkommen zum Datenkanal Nummer 29, der letzte Datenkanal im laufenden Jahr. Ich sitze hier wieder zusammen mit dem Jörg Sommer und heute haben wir einen Gast im Studio. Wir möchten ganz herzlich begrüßen den Herrn Dr. Lutz Hasse.
Hallo.
Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Also unsere Sendung wird sich heute sehr stark um Datenschutz und auch die Informationsfreiheit drehen. Wir wollen also ein bisschen klären, was ist in Thüringen passiert, was wird vielleicht passieren und auch was heißt Informationsfreiheit. Das ist ja durchaus eine Sache, die für den einen oder anderen vielleicht noch unbekannt ist. Bevor wir aber so richtig loslegen, möchte ich mich gerne noch bedanken bei unserem Hörer namens Tuxi Naut. Der schrieb uns also vor einiger Zeit an und fragte mich nach einer Adresse, weil er mir auf konspirativen Weg ein Paket zu schicken wollte. Und das Paket kam auch in der Tat an und darin war eine große Packung selbstgebackener Kekse mit einer schönen Anleitung dazu. Ja, und wir haben die Kekse halt mitgebracht, werden die vermutlich jetzt im Laufe der Sendung verspeisen. Also vielen Dank nochmal an den Tuxi Naut und noch vielen Dank an Herrn Dr. Hasse, der war auch so freundlich und hat uns noch ein paar Kekse mitgebracht.
Ja, aber Ihre Kekse sind viel leckerer als
meine. Wer so regelmäßiger Hörer unseres Datenkanals ist, der wird den Herrn Hasse vermutlich schon mindestens einmal gehört haben. Und wer noch regelmäßig das hört, hat ihn sogar schon zweimal gehört. Also Herr Dr. Hasse ist 2012 im März ins Amt gewählt worden. Also in Thüringen, wenn ich mich richtig erinnere, war zuerst die Frau Liebaug, die erste Thüringer Datenschutzbeauftragte, danach der Herr Stauche. Und Herr Dr. Hasse ist jetzt der dritte Datenschutzbeauftragte des Landes. Und ich war im März 2012 das erste Mal bei Ihnen, kurz nach der Ernennung. Und wir hatten halt so uns unterhalten, was macht eigentlich ein Datenschutzbeauftragter. Und wir hatten das dann eingebettet hier später in eine Datenkanalsendung, die sich generell so ein bisschen das Thema Datenschutz hervorgenommen hat. Wobei natürlich das Thema sehr weit und tiefgehend ist, dass wir also auch dort nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben, mehr oder weniger. Also wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, in der Sendung versucht, so ein bisschen den historischen Abriss zu machen, wo kommt der Datenschutz in Deutschland her. Und ich hatte auch versucht, so ein bisschen den Vergleich zu den USA zu ziehen, zu diesen diversen Entscheidungen, die es ja gab. Und ja, heute wollen wir also ein bisschen mehr das Ganze praktisch angehen und also auch noch ein bisschen klären natürlich, was Sie jetzt gemacht haben, was so bisher in der Vergangenheit passiert ist. Ja, und halt auch gucken, wo sind die Herausforderungen, Thüringen, was gibt es speziell zu tun. Und ein Thema, was man vielleicht hier noch ansprechen muss, Ihr Kollege sozusagen, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hatte ja gestern seinen letzten Arbeitstag. Ja, und es ist ja mittlerweile relativ klar, wer die neue Datenschutzbeauftragte sein wird. Und also zumindest vorhin quasi noch in den Nachrichten war zu lesen, dass sie auch am Donnerstag ins Amt gewählt werden wird oder werden soll. Also es wird vermutlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit die Frau Andrea Vosshoff werden. Also mir persönlich ist jetzt noch nie großartig aufgefallen.
Ich kenne die auch nicht, okay. Aber wir Datenschutzbeauftragten der Länder geben ihr natürlich eine faire Chance, dass sie sich in unsere Runde integriert. Mal sehen, was da so kommt.
Ja, also das, ich fand es halt persönlich sehr schade. Ich denke, der Herr Schaar war doch sehr, sehr prägend in seinem Amt und war auch sehr...
Ja, er war vor allen Dingen kein Neuling. Er war vorher schon stellvertretender Datenschutzbeauftragter in einem anderen Bundesland und hatte auch eine gewisse technische Affinität. Und von daher konnte er also von 0 auf 100 ziemlich schnell starten. Ob das jetzt die Nachfolgerin auch kann, werden wir sehen. Aber da kann sich ja jeder reinfinden und reindenken und auch neu starten.
Genau. Und was ich bei der Gelegenheit überlegt habe, wie ist es eigentlich in Thüringen? Ihre Amtszeit ist 6 Jahre?
Insgesamt 6 Jahre und ich kann einmal wieder gewählt werden. Aber bis dahin habe ich noch einiges zu tun im Lande Thüringen. Mal sehen, was da auf uns gemeinsam zukommt.
Genau, und also wenn ich mich richtig informiert habe, war es ja so, dass Sie vorher schon im Amt des, also beim damaligen Datenschutzbeauftragten gearbeitet haben, sind danach im Sozialministerium gewesen, haben dort gearbeitet und dann jetzt später.
Und vorher war ich in der Polizei und im Innenministerium. Das ist natürlich auch nicht ganz ohne. Von daher habe ich gewisse Kenntnisse, was da so im innenministerialen Bereich so läuft, beziehungsweise nicht läuft. Und dann, das stimmt, war ich 4 Jahre Rechtsreferatsleiter beim Thüringer Datenschutzbeauftragten, sodass ich nach meiner Wahl nicht bei Null anfing, sondern anknüpfen konnte an die Kenntnisse und Erfahrungen, die ich hatte. Das war ganz nützlich. Zumal kannte mich auch die Behörde, auch die Mitarbeiter. Inzwischen gibt es aber einige neue Mitarbeiter auch und ich habe hier und da umstrukturiert. sodass ich den Eindruck habe und ich kriege auch entsprechende Rückmeldungen, dass meine Behörde etwas leistungsfähiger geworden ist.
Ja, Sie haben es schon angesprochen, also Sie haben also gerade gesagt, Sie haben umstrukturiert und auch mehr Mitarbeiter gewonnen. Hm. Also es ist ja auch öfters zu hören, die Klage, dass zu wenig Mitarbeiter in der Behörde arbeiten. Sehen Sie Chancen, dass Sie auch noch mehr Mitarbeiter hinzugewinnen können?
Ja, so eine gewisse Hoffnung habe ich, weil anlässlich dieses Vorkommnisses Immelborn, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen, klar wurde, dass ich zumindest solche Lagen nicht aus dem Stand bewältigen kann. Dann muss man bedenken, dass der nicht öffentliche Bereich oder der Unternehmensbereich nahezu 20 Jahre brachgelegen hat. Mhm. Das lag in der Zuständigkeit des Landesverwaltungsamtes und die Aufgabe dort wurde wahrgenommen mit 0,8 Stellen. Selbst auf 20 Jahre betrachtet kommt da nicht viel bei raus. Und dementsprechend fangen wir im unternehmerischen Bereich nahezu bei null an. Also Unternehmen, Unternehmer verstehen Datenschutz vorwiegend noch als Unternehmensdatenschutz, also Schutz der Unternehmensdaten und nicht Schutz der Mitarbeiter- oder Kundendaten. Und der Gedanke, dass man als Unternehmer eine Rechtsgrundlage braucht, ähnlich wie eine Behörde, um Daten zu verarbeiten, ist noch lange nicht in allen Köpfen drin. Ja. Ich versuche das an runden Tischen, in Informationsveranstaltungen rüberzubringen, aber das sind immer nur Tropfen auf heiße Steine. Das will ich auch weiterhin versuchen, aber im neuen Jahr 2014 gehen wir verstärkt dazu über, Kontrollen auch zu machen. Die haben wir dieses Jahr auch schon gemacht, mit nicht so witzigen Ergebnissen, die also das, was ich eben beschrieben habe, auch bestätigen. Und ja, so eine Mischung aus Information und gewissem Kontrolldruck, denke ich, hoffe ich, wird es bringen. Ja. Da ist aber noch ein dickes Brett zu bohren.
Das stimmt. Ja, Sie haben es angesprochen, also zwei Punkte. Das ist der erste Punkt Immelborn, auf den ich vielleicht später noch zu sprechen kommen möchte. Und das auch das Thema mit dem nicht öffentlichen Bereich. Ich weiß gar nicht, wann wurde das Thüringer Datenschutzgesetz da in der Form geändert? Ich habe gerade versucht, mich daran zu erinnern. Das ist auch schon, war das noch vor Ihrer jetzigen Amtszeit?
Das ist kurz bevor ich gewählt wurde, ist das Thüringer Datenschutz geändert worden. Und der Datenschutzbeauftragte ist seit diesem Zeitpunkt nicht nur zuständig für den öffentlichen Bereich, also Behörden, sondern auch für den nicht öffentlichen Bereich und dort auch nicht nur Kontrollbehörde, sondern auch Aufsichtsbehörde. Das ist ein Unterschied. Als Aufsichtsbehörde, das ist zurückzuführen auf eine entsprechende EuGH-Entscheidung, die das verlangt hat, dass unabhängige Behörden im nicht öffentlichen Bereich zuständig sind. In diesem Bereich also kann ich auch Anordnungen treffen, Zwangsgelder verhängen oder sogar Bußgelder bis zu einer Höhe von 300.000 Euro. Haben wir bisher nicht gemacht, natürlich. Bußgelder sind ja auch nicht da, um kleine Firmen tot zu machen, sondern sollen dazu anhalten, das Recht einzuhalten. Das ist also gestaffelt. Man kann sich gegen so ein Bußgeld auch wehren. Da legt man dann Einspruch ein, dann landet es beim Amtsgericht und bisher haben wir dort alle Verfahren gewonnen. Dem Grunde nach bedeutet also, wir haben im Grunde Recht bekommen, aber hier und da hat der Amtsrichter gesagt, sind wir mit unseren Bußgeldforderungen etwas hoch und die haben uns dann runtergepegelt. Okay.
Und wie läuft das denn weiter? Ich meine, Amtsgericht würde für mich heißen, dass man dann auch als Unternehmen, wenn jetzt die Entscheidung gegen mich gefallen ist, auch dann ans Landgericht oder Oberlandesgericht oder an diverse andere Gerichte vielleicht ziehen kann?
Ja, ist im Ordnungswidrigkeitenverfahren endet es dort im Amtsgericht in aller Regel. Man muss natürlich sehen, im Unterschied zum öffentlichen Bereich, also Datenschutz bei Behörden, geht es im nicht öffentlichen Bereich eben um Bußgelder auch, um Geld. Und das führt in aller Regel dazu, dass die Unternehmen sich einen Anwalt nehmen. Das ist auch in Ordnung, aber das führt eben auch dazu, dass im Laufe dieses Ordnungswidrigkeitenverfahrens, zumal dann, wenn es in ein amtsgerichtliches Verfahren mündet, ein erhöhter Zeitaufwand zu betreiben ist. Also wir haben es mal geschätzt, im nicht öffentlichen Bereich brauchen wir circa die doppelte bis dreifache Zeit für eine Fallbearbeitung wie im öffentlichen Bereich.
Und an dieser Stelle also rein praktisch gesehen, was heißt eigentlich Kontrolle? Gehen Sie in ein Unternehmen, lassen sich die Akten zeigen und gehen das dann durch oder machen Sie das auch eher anonym und schleusen Daten ein und gucken, ob die irgendwo wieder rauströpfeln?
So als Staatstrojaner sozusagen, nein. Das ist bei Behörden und Unternehmen durchaus vergleichbar. Wir bekommen entweder Tipps, dass es in einer Behörde oder in einem Unternehmen schiefläuft, beispielsweise in einem Unternehmen Videoanlagen installiert sind, die die Beschäftigten beobachten. Leider in Thüringen ein sehr häufiger Fall. Die Fallzahlen sind exponentiell ansteigend. Ja, hätte ich auch nicht so gedacht. Man kann nicht daraus schließen, dass diese Videoproblematik neu ist oder gerade anläuft, sondern man kann auch daraus schließen, dass die Fälle jetzt erst aufgedeckt werden durch Arbeitnehmer oder Bürgerinnen und Bürger, die ein waches Auge haben und sich auch dagegen wehren, zu Recht auch wehren. Und so eine Kontrolle sieht dann so aus, dass wir entweder einen Tipp bekommen oder aus Eigeninitiative rausgehen, uns rechtzeitig anmelden und dann in die Behörde bzw. das Unternehmen reingehen, uns umschauen, in die Akten Einblick nehmen, ob die datenschutzrechtskonform verarbeitet werden. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir gehen auch in die PCs, vor allen Dingen der Administratoren oder der Datenschutzbeauftragten, falls vorhanden, und surfen da ein wenig herum und schauen, wer welche Zugriffsrechte auf welche Akten oder Daten hat. Und das dürfen wir auch. Also zum Beispiel auch auf, falls vorhanden, Krankenakten in einem Unternehmen, das möglicherweise über eine eigene Krankenstation verfügt. Auch Akten in Krankenhäusern. Medizinische Akten dürfen wir einsehen. Also da gibt es keine Tabus. Wir dürfen alles sehen und bewerten.
Weil Sie jetzt auch gerade sprachen, angekündigt, nur angekündigt, oder dürfen Sie auch wirklich unangekündigt da mal an der Tür klopfen und sagen, wir würden jetzt? Denn das hat ja schon wirklich auch noch für gewisse Firmen, die sich der Sache auch bewusst sind, eine gewisse Chance, noch was zu korrigieren, oder?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. In aller Regel geben wir so eine Vorlaufzeit. Es kommt aber auch vor, beispielsweise, dass ein Arbeitnehmer uns eine, also jetzt Originalfall, eine ausgebaute Videokamera auf den Tisch legt. Das ist natürlich rechtlich auch nicht so ganz koscher, ist wahrscheinlich eine Sachbeschädigung oder ein Diebstahl, aber das ist nicht mein Job, das zu verfolgen. Im konkreten Fall war das nachmittags um 16, 17 Uhr und am nächsten Morgen um 8 Uhr standen wir dann im Unternehmen und haben um Einlass gebeten, der uns dann auch nach kürzerem Zögern gewährt wurde. Wir haben also auch ein Zutrittsrecht, das wir uns notfalls mit der Polizei auch verschaffen. Ja. Und haben dann die Situation vor Ort in Augenschein genommen. Das ist dann für die entsprechenden Firmen oder auch Behörden ein bisschen überraschend, aber das ist dann eben so.
Sprechen Sie dann eher Verwarnungen aus, also wie eben bei einer Videokamera, auch eher im Sinne der Aufklärung erstmal, Vorsicht, also hier liegt ein Problem vor, oder gehen Sie dann gleich mit der großen Keule ran und sagen, ihr Bösen?
Muss man differenzieren. Bei Behörden haben wir leider nur ein Beanstandungsrecht, also gehobener Zeigefinger, und fordern die Behörden auf, diesen Datenschutzrechtsverstoß zu beheben innerhalb einer gewissen Frist. Wenn die das nicht schaffen oder nicht wollen, wenden wir uns an die Aufsichtsbehörde dieser Behörde und bitten dort um Unterstützung. Wenn uns die gewährt wird, ist das in Ordnung. Wenn sie nicht gewährt wird, können wir auch diese Aufsichtsbehörde beanstanden. Mhm. Und wenn das Kind dann letztlich ganz im Brunnen gefallen sein sollte, dann können wir uns an die Landesregierung oder an den Landtag wenden. Das ist aber bisher nicht passiert. Im Gegensatz dazu haben wir bei Unternehmen ein reichhaltigeres Folterinstrumentarium. Also das geht von einer Anordnung, die ich schon erwähnt habe, dass wir also der Behörde, Entschuldigung, dem Unternehmen beispielsweise anordnen, bauen Sie die Videoanlage ab, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Und wenn das nicht erfolgt, dann können wir ein Zwangsgeld verhängen, also Druck ausüben, baut bitte die Videoanlage ab, sonst zahlt ihr beispielsweise 1000 Euro. Und parallel dazu können wir ein Bußgeld verhängen bis zu einer Höhe von eben 300.000 Euro. Das ist an sich die wirksamste Waffe, die wir haben. Und so ein Mittel hätte ich natürlich auch gern bei Behörden in der Hand, aber so weit sind wir noch nicht. Wir arbeiten dran.
An der Stelle dann, wie groß ist die Einsicht der Unternehmen? Also Sie sprachen ja auch, es ist eigentlich so grundlegend erstmal Bedarf mit an Aufklärung notwendig, eben wenn dieses Feld so die letzten Jahre eher nicht so beackert wurde.
Ja, also der Gedanke für Unternehmer, Unternehmen, dass sie eine Rechtsgrundlage brauchen, um Daten zu verarbeiten, damit meine ich Daten erheben, speichern, nutzen, löschen gegebenenfalls oder weitergeben sogar, dass man dafür eine Rechtsgrundlage braucht, das ist für Unternehmer leider noch neu. Und weil das so ist, müssen wir an der Stelle ansetzen und mit den Unternehmen da diese Schieflage ein bisschen aufarbeiten. Und dass man eben nur, wenn die Rechtsgrundlage es erlaubt, also an § 28 Bundesdatenschutzgesetz ist da eine wesentliche Grundlage, die wir aufbereitet haben oder versucht haben aufzubereiten für Unternehmer. Also wir haben diese Norm, die sehr unverständlich ist, zugegebenermaßen auch selbst für Juristen. diese Normen haben wir versucht zu übersetzen, mit Beispielen zu unterlegen, und die kommt jetzt in den nächsten Tagen mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammern als Broschüre raus, wird auch eingestellt werden auf unserer Homepage, und ich hoffe, dass diese Erläuterung der Vorschrift dazu beiträgt, dass die Unternehmen da so ein bisschen mehr Fuß fassen in diesem Bereich. Mhm. Aber ich denke, das wird noch lange dauern. Die vergangenen 20 Jahre fallen uns hier auf die Füße. Da sind andere Bundesländer weiter. Mhm. Aber wenn es mir gelingt, woran ich auch gerade arbeite, vielleicht noch die ein oder andere Stelle, also Personal zu bekommen, dann denke ich, werden wir auch auf diesem Sektor ähnlich gute Ergebnisse erzielen. Das wird aber noch dauern, wie im behördlichen Bereich. Also bei den Behörden bin ich schon relativ zufrieden. Mhm. Da kommt es immer noch wieder zu Verstößen, aber nicht so gravierender Art, wie eben bei den Unternehmen derzeit noch. Mhm.
Und von den Unternehmen, es ist ja, glaube ich, auch mit einer Frage der Unternehmensgröße. Also ich denke mal, ein Großunternehmen wie Zeiss wird da wesentlich wachsamer sein als ein Kleinunternehmer, der da vielleicht sogar eben nur 2 oder 3 Angestellte hat. Wie erreichen Sie die eigentlich? Denn eben wie die Kleinunternehmen, das ist ja auch eine große Masse. Wenn Sie die dann nur Broschüren oder... Denn ich glaube auch, dass vor allen Dingen in diesem kleineren Bereich, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, noch die meisten Verstöße eben mit vorliegen.
Das kann wohl sein. Also von den größeren Unternehmen kann ich nur vermuten, dass der Datenschutz dort etwas höher gehalten wird. Wir haben dort noch keine Kontrollen vorgenommen, wird aber passieren. Also die schlimmsten Erfahrungen haben wir gemacht tatsächlich im kleineren unternehmerischen Bereich. Da hapert es also am notwendigsten. Da werden Unternehmensdaten, Kundendaten, Arbeitnehmerdaten nicht getrennt bearbeitet. Mhm. Da gibt es keine Rechtskenntnisse. Mhm. Für so eine Rechtskenntnis braucht man vielleicht auch mal ein Gesetz. Mhm. Sowas ist alles nicht vorhanden. Und wenn wir aufschlagen bei einer Kontrolle, werden immer Fragen gestellt seitens der Kontrollierten, aber es werden nicht unsere Fragen beantwortet oder können nicht beantwortet werden. Das ist auch für einen gewissen Zeitraum okay gewesen, aber wenn man es genau nimmt, gilt die Rechtslage schon sehr lange, nämlich seit über 20 Jahren. Und jetzt wird es allmählich Zeit, dass auch die Unternehmer und Unternehmen sich daran gewöhnen, diese Rechtslage einzuhalten.
Ich glaube, ab einer gewissen Größe ist ein Datenschutzbeauftragter auch in der Firma immer notwendig.
Ja.
Also es ist, ich weiß nicht, wo die Zahl liegt.
Also bei Behörden ist es so, dass jede Behörde als verantwortliche Stelle einen Datenschutzbeauftragten haben muss. Mhm. Das ist auch bei Kontrollen immer unsere erste Frage, wo ist Ihr Datenschutzbeauftragter? Mhm. Und wenn der dann schon nicht da ist, und wenn es den gar nicht gibt, dann ist das für uns ein Indiz, dass wir so ungefähr wissen, was auf uns zukommt im Verlauf der weiteren Kontrolle. Bei Unternehmen muss es eine bestimmte Anzahl von Personen damit beschäftigt sein, Daten zu verarbeiten. Mhm. Also es bedeutet nicht, dass jedes Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten haben muss. Das würde ja auch für kleinere Unternehmen einen relativ hohen Kostenfaktor bedeuten. Auf EU-Ebene, die Europäische Datenschutzgrundverordnung, ist einiges im Schwange. Da hieß es mal, ab einer Mitarbeiterstärke von 250 Mitarbeitern. Mhm. Das ist jetzt aber erhöht worden, gerüchteweise auf 5000 Mitarbeiter. Ja, da ist die Lobbyarbeit sehr erfolgreich gewesen. Aber nach meinen neuesten Informationen wird die Europäische Datenschutzgrundverordnung auch in nächster Zeit nicht kommen. Sie ist also von der Lobby zerschossen, aufgeweicht. Mhm. Und das, was da jetzt noch so als Torso übrig ist, das möchte keiner wirklich als Datenschutzrecht haben.
Also wenn ich mich richtig erinnere, einen genauen Namen kann ich leider nicht mehr wiedergeben, gab es aber in Deutschland für den öffentlichen Bereich schon eine Verordnung, die irgendwie gesagt hat, pro 500 Mitarbeiter sollte man, also ich glaube, es war noch eine Bestimmung, eine halbe Stelle als Datenschutzbeauftragter haben. Also wie gesagt, ich habe das nur noch im Hinterkopf, ich kann die genaue Verordnung nicht mehr wiedergeben, müsste ich auch zu Hause nachgucken. Also ich weiß nicht, ob Ihnen da was einfällt, aber...
Nee.
Okay.
Also für den öffentlichen Bereich, sagen Sie?
Ja, für den öffentlichen Bereich.
Also behördlichen Bereich?
Ja.
Also das gilt ja noch die deutsche Regelung.
Genau.
Die ist ja jetzt noch nicht aufgehoben, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung noch fehlt. Aus meiner Sicht glücklicherweise noch fehlt, weil die Idee, dass Europa Datenschutzrecht vereinheitlicht, ist gut, aber dass man das deutsche Datenschutzrecht, das somit das höchstrangige ist, dadurch außer Kraft setzt, würde unsere Vorschriften und auch unsere Rechtsprechung von den Verfassungsgerichten, ja, die könnte man in die Tonne werfen. Und das ist einfach schade, dass diese Errungenschaften, die wir in Deutschland haben im Bereich des Datenschutzrechts, dann nicht weiter verwertbar wären. Aber jetzt von der von Ihnen erwähnten Vorschrift habe ich noch nichts gehört. Also jede Behörde in Deutschland muss einen haben, einen Datenschutzbeauftragten.
Okay, also ich müsste halt nochmal nachgucken. Ich vermute, kann ich jetzt auch nur vermuten, ich habe zu Hause eine relativ dicke Ausarbeitung von dem Martin Zilkens, das ist der Datenschutzbeauftragte der Stadt Düsseldorf. Und er hat sich sehr breit zur nordrhein-westfälischen Landesdatenschutz Rechtsprechung und den anderen Ländern halt ausgelassen. Und ich glaube, der hat da halt was von dieser Verordnung geschrieben, aber da müsste ich halt nochmal nachgucken.
Das möglicherweise ist das eine Vorschrift, die sich damit beschäftigt, ob der Datenschutzbeauftragte so eine Ganztagsstelle einnehmen muss oder zu welchem Stundensatz er Datenschutz betreiben muss. Das kann natürlich sein. Ja, also Datenschutzbeauftragter bedeutet nicht bei einer Behörde, dass man das Privileg hat, sich von morgens bis abends nur mit Datenschutz beschäftigen zu können. Ja. Das ist ja häufig nur eine Nebensache. Ja. Und die Datenschutzbeauftragten sind gleichzeitig noch Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitsschutzbeauftragte etc. Ja.
Na, was mir auch auffällt, wenn ich mal versuche, mich an Datenschutzbeauftragte im behördlichen Bereich zu wenden, kriegt man häufiger die Antwort, dass es das Rechtsamt oder irgendeine Rechtsbehörde halt macht. Zumindest ist es in der Vergangenheit mir so gegangen, also auch bei einer größeren Stadt hatte ich irgendwie längere Zeit versucht, da mit dem Datenschutzbeauftragten Kontakt aufzunehmen. Und jetzt ist es auch längere Zeit nur, das macht das Rechtsamt. Und also jetzt kann ich auch nur spekulieren, aber so ein, zwei Monate, nachdem meine Anfragen ans Leere liefen, gab es irgendwie eine Pressemitteilung, dass diese Stadt halt einen neuen Datenschutzbeauftragten benannt hat. Und dann gingen auch meine Ansprachen dann entsprechend an die richtige Person weiter. Also kann ich jetzt nur vermuten, dass das vielleicht eine ganz oberste Priorität hatte bei dieser Stadt, das Thema. Aber wie gesagt, kann ich nur spekulieren.
Also wir hatten vor einiger Zeit mal eine kommunale Kontrolle gemacht und hatten, das ist schon ein paar Jahre her, da die Feststellung getroffen, dass der Datenschutz im kommunalen Bereich also auch nahezu am Boden liegt. Okay. Das hat sich aber gebessert seit einiger Zeit, sodass wir die Feststellung, dass eine Kommune, wie groß auch immer sie sei, einen Datenschutzbeauftragten nicht hat, dass wir diese Feststellung also nicht mehr so häufig treffen müssen.
Also der Vorfall ist auch bestimmt, also ich würde mal schätzen, 3 Jahre schon.
Ja.
Also
das, da lag es noch ein bisschen schief, ja. Das hat sich gebessert.
Genau. Und was ich auch aus meiner Beobachtung sagen kann, weil du, Jörg, das Thema Firmen angesprochen hast, also die Firmen, mit denen ich so oft zu tun habe, die stoßen auf den Datenschutz durch diesen Paragraph 28. Mhm. Also diese sogenannte Auftragsdatenverarbeitung. Nee, Blödsinn. Ja, ich war jetzt irritiert aber sie stoßen drauf durch die Auftragsdatenverarbeitung, das wollte ich eigentlich sagen. Weil dann in der Tat externe Firmen anfragen, wie sieht es denn bei euch aus mit dem Datenschutz?
Ja.
Und dann kommt halt das große Überlegen und dann stehen halt auch Aufträge zum Teil in Frage und dann wird das Thema halt dann auch angegangen. Und das ist, also habe ich jetzt schon im letzten halben bis Jahr bei verschiedenen Firmen beobachtet, dass sie über das Thema Auftragsdatenverarbeitung auf einmal, dass das Datenschutzthema in den Fokus geraten ist und sie auch gesagt haben, wir müssen hier was machen, weil da gibt es halt den Auftragnehmer oder Auftraggeber und den müssen wir halt irgendwie bedienen können. Ja. Ansonsten kriegen wir den Auftrag nicht oder verlieren den Auftrag, der jetzt schon fast sicher ist, wieder.
Ja, also das ist so, nicht nur im unternehmerischen Bereich, das kommt auch im behördlichen Bereich vor, dass Behörden also sich Sachverstand sozusagen einkaufen und die zum Teil komplette Datenverarbeitung in private Hände geben. Mhm. Aber im unternehmerischen Bereich, bei Firmen haben wir es auch verstärkt festgestellt, dass dort Sachverstand eingekauft wird. Mhm. Also beispielsweise, dass die Personalabteilungsdaten outgesourced werden und auch von einer anderen Firma bearbeitet werden, archiviert werden, nach Fristablauf auch gelöscht werden. Also dass man diesen ganzen Bereich Datenverarbeitung outsourced. Und wenn das so ist, Dann tauchen natürlich datenschutzrechtliche Fragen auf, die man erstmal verstehen muss. Denn wenn man eine Firma ist und lagert die Datenverarbeitung ganz oder zum Teil aus, dann bleibt man, das muss man wissen, nach § 11 Bundesdatenschutzgesetz verantwortlich für die Datenverarbeitung. Obwohl es also zwischen der Firma, die die Daten auslagert, der sogenannte Auftraggeber, und dem Auftragnehmer, also der neuen weiteren Firma, die die Daten verarbeitet, einen Vertrag gibt, zivilrechtlicher Art, bleibt nach Datenschutzrecht der Auftraggeber, also die Firma, die diese Datenverarbeitung auslagert, weiter verantwortlich. Wenn also was schief läuft, halte ich mich als Datenschutzbeauftragter an den Auftraggeber, also an die Firma, die die Datenverarbeitung herausgibt. Die kann sich dann im Innenverhältnis auf der vertraglichen Grundlage an den Auftragnehmer halten. Wir können im gewissen Umfang auch an den Auftragnehmer herangehen. Ja, aber das sind eben so Gedankengänge. Wenn beispielsweise eine Arztpraxis die Bearbeitung, Lagerung, Bearbeitung der medizinischen Daten outsourced und einer Privatfirma überträgt, muss es einen Vertrag geben, aus dem hervorgeht, dass der Arzt zum einen Rechte hat, um zu kontrollieren, ob das Datenschutzrecht beim Auftragnehmer, also der Firma, die die Daten verarbeitet, eingehalten wird. Da gibt es auch Pflichten, die, um im Beispiel zu bleiben, der Arzt hat, um zu kontrollieren, ob das datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist. Und der Arzt bleibt datenschutzrechtlich verantwortlich dafür, was mit den Daten beim Auftragnehmer passiert. Und dieser Gedankengang ist bei vielen in den Köpfen nicht drin. Gut, damit wird man ja auch nicht geboren. Sowas steht nur im Gesetz. Auf sowas kommen eben nur Juristen. Aber im § 11 Bundesdatenschutzgesetz kann man das ganz gut nachlesen. Und beispielsweise im Fall Immelborn führt das eben dazu, also dieses herrenlose Aktenlager, was wir entdeckt haben mit 250.000 Akten, führt das eben dazu, dass die Auftraggeber, die ihre Akten dort gelagert haben, bei einem Auftragnehmer, jetzt von uns ersucht werden, alle ihre Akten wieder zurückzunehmen. Und da gucken wir natürlich oft in erstaunte Augen, weil die sagen, ja, ich habe doch einen Vertrag mit dem Auftragnehmer, der ist doch dafür zuständig. Im gewissen Sinne ja, aber wenn die Firma pleite ist und die natürlichen Personen sind abgetaucht, dann haben wir auch einen entsprechenden Strafantrag gestellt, aber die sind im Moment nicht auffindbar, dann sagt das Datenschutzrecht, Datenschutzbeauftragte halte ich an den Auftraggeber, also beispielsweise Ärzte oder Personalabteilungen, Insolvenzverwalter, Rechtsanwaltskanzleien. Da sind eine ganze Menge dabei in Immelborn.
Ja, also schön, dass Sie das mit Immelborn gerade ansprechen. Vielleicht für den Zuhörer, der das Thema noch nie kennt. Also es gibt ja auch diverse Leute, die unsere Sendung übers Internet hören und vielleicht mit den Thüringer Sachen nicht ganz so vertraut sind. Also ich glaube, im Juli ist dieser Fall hochgekocht. Da gab es so eine direkte Anzeige bei Ihnen. Da
hat es gab einen Tipp.
Oder, ja, einen Tipp.
Ein Tipp aus der Bevölkerung, dass sich dort so eine Riesenhalle befände, die aufgebrochen sei. Und da sind wir natürlich gleich raus. Und tatsächlich 3 Stockwerke, 1000 Quadratmeter, also insgesamt 3000 Quadratmeter mit 250.000 Akten geschätzt. Wir haben sie jetzt noch nicht alle durchgezählt. Und wir haben schon 10.000 Akten zurückgeführt. 80.000 haben wir aufbereitet, also registriert. Mhm. Es gab keine Registratur. Bedeutet, wir müssen jeden Aktenordner in die Hand nehmen und gucken, wo kommt er her und wohin muss er zurück. Und das haben wir jetzt bei ca. 80.000 Akten geschafft. Wir schaffen auch noch ein paar, aber spätestens im Dachgeschoss scheitern wir, weil da waren Leute drin, wer auch immer. Okay. Die dort Regale und Berge von Kisten umgestürzt haben und Weingelage offenbar gefeiert haben mit Scherben und allem drum und dran. Also da muss man erstmal ein bisschen klar Schiff machen, damit wir da überhaupt arbeiten können. Und in dem Zusammenhang hatte ich ja auch die Thüringer Polizei gebeten, mir zu helfen. Die hat erstmal abgesagt mit dem Argument, wenn sie mir helfen würde, könnte sie ihre anderen Aufgaben in Thüringen nicht mehr erfüllen. Naja. Das wirft ja ein entsprechendes Licht auf die Zustände in der Polizei. Aber gut, dafür ist die Polizei selber ja nicht verantwortlich. Aber es gibt ganz zarte Signale, dass wir da doch vielleicht zusammenkommen. Okay. Falls das nicht der Fall sein sollte, müsste ich über kurz oder lang dann ein Unternehmen beauftragen, uns da zu unterstützen. Also das kriege ich mit meiner kleinen Behörde nicht gestemmt im Moment.
Und also soweit ich das sehe, kann man dann auch, wenn Sie ein privates Unternehmen beauftragen, auch gleich relativ große Summen zusammen, die das die Aufbereitung da, also was die Aufbereitung kostet. Also ich hatte es in einer...
Ja gut, im Zuge der Wirtschaftskrise ist man ja andere Summen gewöhnt, aber
okay.
So 150.000 genau. Wird es wohl kosten und die könnte man sparen, wenn man mit der Polizei arbeiten würde im Wege der Amtshilfe. Da dürfen nämlich keine Rechnungen gestellt werden. Okay. Also der Steuerzahler wäre da entlastet. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt Signale, dass man da meiner Auffassung oder sich mit meiner Auffassung anfreunden kann. Und vielleicht kommen wir im neuen Jahr zusammen, mal sehen.
Das wäre zu wünschen. Also es gab zu diesem ganzen Fall Immelborn auch eine Debatte im Landtag vor ein paar Wochen, oder also vor kurzem jedenfalls. Und also da hat ja auch der Innenminister gesagt, dass das Gelände verstärkt patrouilliert wird von der Polizei. Mhm. Das war so seine, sagen wir, für mich Verteidigungshaltung, um zu sagen, ja, wir machen ja was. Wobei bei mir dann die Frage aufgetaucht ist, das heißt, im Rest der Zeit ist das Gelände quasi auch unbesetzt sozusagen. Also in diesen Zeiten, wo die Polizei nicht dort patrouilliert, stehen dann das Gebäude quasi, ich sag's mal in Anführungsstrichen, offen oder ist es halt verschlossen? Wie muss man sich das vorstellen? Oder gibt es da einen Wachmann oder einen Wachschutz, der dauerhaft das Gebäude jetzt bewacht?
Also als wir das erste Mal da waren, war die Tür aufgebrochen und Fenster eingeschlagen. Mhm. Diesen Zustand konnten wir nicht so belassen und haben mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr und der Polizei die Tür wieder verschließbar gemacht und haben die eingeschlagenen Fenster repariert. Nicht indem wir da jetzt neues Glas eingefügt haben oder haben lassen, sondern indem da Bretter vorgenagelt wurden. Also da kommt im Moment jetzt keiner so ohne weiteres rein und auch nicht raus. Mhm. Das Gelände wird bestreift. Das bedeutet, in unregelmäßigen Abständen tauchen dort Polizeibeamte auf. Aber es ist eben nicht so, dass es da rund um die Uhr bewacht ist. Wäre es ja, wenn es normal betrieben würde, auch nicht.
Ja.
Also ich gehe davon aus, dass es relativ sicher ist. Und wir haben einen Schlüssel. Und wenn wir dort arbeiten, dann fahren wir da natürlich hin, sagen auch der Polizei Bescheid. Wir sind jetzt da mit dem und dem Fahrzeug und dem und den Kennzeichen. Nicht, dass sie denken, dass da Einbrecher sind. Und dann machen wir da unseren Job, der aber jetzt in der Winterzeit so eine gewisse Herausforderung darstellt, weil wir haben keinen Strom. Das heißt, wir haben kein Licht, von Heizung mal ganz zu schweigen, sodass wir dann die frühen Morgenstunden ausnutzen müssen, um dort überhaupt etwas zu sehen. Also wenn uns jemand hilft, dann, wir haben auch schon mal ans technische Hilfswerk gedacht, bräuchten wir jemanden, der Generatoren hat. Die hat meine Behörde natürlich nicht und lange Leitern und wir brauchen auch Hubwagen, um Paletten bzw. so Gitterkästen, die vollgestopft sind mit mehreren hundert Akten, um die heben und bewegen zu können.
Okay. Das klingt doch nach einer enormen Herausforderung.
Das schaffen wir schon, das kriegen wir hin.
Und eine andere Möglichkeit, die sich ja also theoretisch ergeben könnte, wäre, dass man die Akten einfach, ich sag's mal umgangssprachlich, schnappt und beim Landtag oder in landtagseigenen Gebäuden unterstellt, aber ich vermute, 3000 Quadratmeter lassen sich auch nicht mehr ohne weiteres irgendwo hervorzaubern.
Ja, da kann ich mir jetzt das Gesicht der Landtagspräsidentin gut vorstellen, wenn ich der sagen würde, ich komme mal mit einer Viertelmillion Akten als Weihnachtsgeschenk auch noch. Nein, also wir wollen die zurückführen an die Auftraggeber, die dort die Akten eingelagert haben. Es kann natürlich passieren, dass, wenn Auftraggeber eine Privatfirma war und es die nicht mehr gibt, dass wir sozusagen auf den Akten sitzen bleiben. Da müssen wir gucken, sind die Aufbewahrungsfristen abgelaufen? Wenn ja, können wir sie schreddern? Das verursacht natürlich Kosten. Oder wir lassen sie schreddern durch ein Unternehmen. Wenn diese Löschfristen noch nicht abgelaufen sind, müssen wir sie verwalten. Das würde bedeuten, dass wir Raum anmieten und auch Personal brauchen, das dann die Akten eben verwaltet. Also guckt, wo kommen die her? Es kann ja auch sein, dass jemand mal fragt, ich möchte Einblick in meine Akte nehmen. Dann muss man also wissen, wo steht die? Man muss sie wiederfinden können. Und nach Ablauf der Fristen dann auch wiederum löschen. Und ja, das löst einiges aus. Ich hoffe, wir haben, wie gesagt, in dem Tohuwabohu im dritten Stock noch nicht den Überblick, dass wir die meisten Akten zurückführen können, beziehungsweise auch vernichten können. Und dann mal sehen, was noch übrig bleibt.
Okay. Und gibt es eigentlich vergleichbare Fälle in anderen Bundesländern von solchen Aktenbergen? Und können Sie dazu sagen, was in den Fällen dort gemacht worden ist?
Also wir haben für Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt noch weitere Tipps aus der Bevölkerung bekommen. Aber das hat sich entweder als kalte Spur erwiesen, beziehungsweise war ein Fehlhinweis. Also wir sind dem nachgegangen, auch meine Kollegen in Sachsen, Sachsen-Anhalt. Die Rückmeldung war so, dass es dort entweder keine Aktenlager mehr gab, beziehungsweise die Aktenlager ordnungsgemäß betrieben wurden. Also von daher war das jetzt okay. Von weiteren Hinweisen weiß ich jetzt nichts. Ich habe von einem anderen Bundesland gehört, dass dort ein Privatkrankenhaus in die Insolvenz gefahren ist und die Verantwortlichen haben sich auch in alle Winde verstreut, sodass mein Kollege in diesem anderen Bundesland jetzt mit einem größeren Berg von medizinischen Akten speziell, die gibt es in Immelborn ja auch, aber das ist nur ein kleiner Anteil, aber der hat jetzt nur mit medizinischen Akten zu tun und die müssen natürlich etwas intensiver betreut werden. Also der schien mir auch not amused zu sein.
Ja, also ein Fall, an den kann ich mich jetzt gerade erinnern, weil Sie das auch mit Krankenkassen, Krankenakten erwähnen. Und also es war auch, also da war es meiner Erinnerung nach so, dass ein Krankenhaus einfach umgezogen ist von einem Standort an den nächsten und hat aber mit dem alten Standort auch Krankenakten sozusagen dagelassen. Also nicht nur Krankenakten, sondern auch medizinische Präparate, also was halt Patienten entnommen worden ist, irgendwelche Proben etc. Und das ist, also auch so in den letzten ein, zwei Monaten ist mir das mal aufgefallen. Und ich meine, da erschien mir aber der Fall einfacher zu sein, weil das Krankenhaus noch existiert und man sich quasi an das existente Krankenhaus wenden kann und sagen kann, hier, ja, das ist, also das Gebäude war halt, also so war mein Eindruck zumindest, wie Immelborn nie abgesichert, das war halt so eine Ruine, die da stand und dann haben halt auch Jugendliche da gespielt und sind in das Haus reingelaufen und haben dann halt gesehen, dass da, ich sag jetzt mal, irgendwie eine Leber im Glas schwamm und fanden das halt ein bisschen merkwürdig und haben sich dann halt auch an irgendwelche Behörden gewandt und dadurch ist das dann mal aufgekommen. Also das ist auch so ein Fall, der mir jetzt gerade so erinnerlich ist, wobei, wie gesagt, ich glaube, dass es hier einfacher ist, weil zumindest soweit ich mich erinnern kann, gab es das Krankenhaus noch, das war halt umgezogen an einen anderen Ort und da könnte man vermutlich da schneller auch
reagieren. Ja, aber ich bin zwar jetzt nicht zuständig für Leber im Glas, aber ich kenne den Fall nicht. Ich würde Sie bitten, mir dann mal ein paar Hinweise zu geben, damit wir dem nachgehen können.
Das war, glaube ich, in Norddeutschland irgendwo. Ich hätte jetzt getippt Hamburg. Und das hatte ich, glaube ich, in der Zeit. Die Zeit hatte da einen Artikel drüber.
Okay. Also ich bin ja nur zuständig für Thüringen. Aber ich denke, dann wird mein Hamburger Kollege, wenn es in der Zeitung stand, aktiv geworden sein.
Ja, nee, mir ging es auch nur eher bei der Frage darum, mal zu sehen, ob es vielleicht in anderen Bundesländern ähnliche Fälle gibt und dann auch Erfahrungen bei Kollegen, die dann auch vielleicht mit Rat und Tat Ihnen zur Seite stehen können und sagen können, hier, wir haben das probiert und das hat funktioniert.
Nee, also, ich meine, es scheint ein Ausnahmefall zu sein und ich bin auch ganz froh, wenn das so bleibt.
Aber Sie hatten jetzt so leicht spaßhaft gesagt, Sie sind nicht für die Leber im Glas zuständig.
Nicht zuständig.
Ja, nicht zuständig. Warum eigentlich? Es sitzt ja auch was Persönliches. Es sind ja in dem Sinne auch wenn man es mal weit treibt, Daten.
Also wenn auf dem Glas personenbezogene Daten stünden, also das ist die Leber von Klaus Müller.
So war es,
glaube ich. Dann bin ich wieder im Boot. Aber eine reine Leber im Alkohol ohne weitere Daten, also da müsste ich jetzt erstmal prüfen, ob ich dafür zuständig bin. Also Gencodes oder so als personenbezogenes Datum, kann man drüber nachdenken.
Wobei, also wenn ich jetzt wieder ans Krankenhaus denke, würde ich jetzt mit meiner Deutung der Sache sagen, es ist ja zumindest personenbeziehbar. Also das Krankenhaus könnte ja die Zuordnung vermutlich durchaus herstellen aus dieser, sagen wir zumindest aus der Analyse der Leber, um bei diesem Beispiel zu bleiben, zur Krankenakte des Patienten zu kommen und damit halt sozusagen. Also, wie gesagt, aber das ist vermutlich ein sehr weit hergeholtes Beispiel.
Ja. Also, wenn man aber wirklich keine weiteren Daten hat zu dieser Leber im Glas, wie will man die dann zuordnen? Ja. Aber wenn das so wäre, wie Sie sagen, dass da noch vielleicht so ein Klebeband drauf ist, mit medizinischen Daten oder Code oder so, dann wäre ich wieder zuständig. Doch, da haben Sie recht.
Also an welcher Stelle fängt dann eigentlich das persönliche Datum an? An welcher Stelle, also eben wenn es auch in die Unternehmen reingeht, das ist das, was ich auch mit selbst erlebe, dass viele gar nicht das Gespür haben, wo ist das Private, wo ist das Schützenswerte. Denn eigentlich, es fängt ja eben bei Kundeninformationen an, Name, Anschrift, Da braucht man nicht mal über die Kreditkartennummer oder die PIN oder ähnliches reden, sondern es sind ja auch schon diese Grunddaten.
Es sind die Grunddaten und eigentlich ist es sogar noch etwas weniger. Also es genügt ein Datum, das Sie haben, wenn Sie zu diesem Datum noch ein anderes Datum, das Sie irgendwo anders her haben, hinzufügen und können dann auf die dahinterstehende Person schließen, dann reichen diese Einzeldaten, anhand derer man nicht sofort auf die dahinterstehende Person schließen kann, in Summe aus, wenn man dann die Person dahinter erkennen kann. Also das nennen wir Personenbeziehbarkeit. Wenn man mal in Paragraph 3 Thüringer Datenschutzgesetz guckt, da sind so Definition drin und da steht eben auch, dass die Personenbeziehbarkeit, also nicht bereits, also nicht erst die Personenbeziehung, sondern bereits die Beziehbarkeit, die theoretische Möglichkeit, dass man auf eine Person schließen kann, dass das ausreicht, um von einem personenbezogenen Datum zu sprechen. Und dreht es sich um personenbezogene Daten oder um ein entsprechendes Datum, dann gilt das ganze Regelwerk des Thüringer Datenschutzgesetzes für Behörden und des Bundesdatenschutzgesetzes für Unternehmen. Und dann bin ich auch sozusagen im Boot, um zu kontrollieren. Das ist ja aus meiner Sicht, okay, ich sehe das jetzt durch meine Brille, aber war ja irgendwie eine Sternstunde des Rechtsstaates, damals insbesondere nach dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts 1983, dass dieses Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, wir haben inzwischen in Thüringen dafür einen eigenen Artikel, Artikel 6 Thüringer Verfassung, dass dieses Grundrecht sozusagen einen Beschützer hat, nämlich mich in Thüringen. Und das ist gut, aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, warum haben die anderen Grundrechte keinen Beschützer? Und Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit.
Ja.
Ja, warum ausgerechnet dieses Grundrecht? Aber das hängt mit Akteuren zusammen, die vor vielen Jahren, insbesondere ein inzwischen habilitierter Mensch, der heißt Semitis, also Professor Semitis, der dieses Datenschutzgrundrecht gefördert und befördert hat und Rückendeckung fand beim Bundesverfassungsgericht und so hat sich das entwickelt. Und plötzlich war dieses Grundrecht da, dass das Bundesverfassungsgericht aus Artikel 1 Menschenwürde und 2 Persönlichkeitsrecht sozusagen gebacken, geschaffen hat. Und inzwischen gibt es Länderverfassungen, eben auch Thüringen, die es in ihren Landesverfassungen eigenständig verankert haben. Und das ist schon ein gewisser Fortschritt. Aber so eine Kontrollstelle, die darauf achtet, dass die Exekutive, also die Behörden einerseits, aber auch die Unternehmen dieses Grundrecht einhalten, diese Erkenntnis hat sich eben nur bei diesem Grundrecht durchgesetzt. Also dieser Herr Semitis und auch weitere Personen noch waren da sehr weit und hellsichtig, was für eine Bedeutung dieses Grundrecht bekommen kann. Und dass Daten eine Bedeutung haben, sieht man ja beim NSA-Skandal. Offenbar machen ja auch weniger interessante Informationen, wenn sie denn zuhauf gesammelt werden, doch üben die doch eine gewisse Attraktivität aus. Und dann muss man sich mal fragen, warum das so ist. Aber da kommen wir bestimmt noch drauf.
Genau. Und ich würde aber an der Stelle gerne mal diese kurze Pause auch nutzen, um uns eine kleine Pause zu gönnen. Der Jörg hat wieder ein bisschen Musik mitgebracht und gesammelt. Der erste Titel, den wir hier spielen, ist von Abraham Castellon und heißt Donde ist das? Und wir lassen uns überraschen, was das ist. Viel Spaß beim Zuhören. In 4 Minuten sind wir dann wieder da.
Llegaste una noche a la Vía Láctea de mi amor, iluminando mi vida, marcando la huella de la pasión. Al filo de un beso me hiciste soñar, con rayos de luz me entregaste tu amar. Yo vi las estrellas en tus ojos de mar y la luna se vio en mi mirar. Le he preguntado una estrella fugaz por tu nombre, no me supo decir, no me pudo explicar tus razones. Me dijo que ya habían robado tu luz, que ya una vez se acabó tu ilusión, que tenías miedo a volver a volar y que no entregarías más tu corazón. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás brillando ahora con tu luz? ¿Cómo, cómo, cómo encontrar el destello de tu luz? ¿Dónde estás? Mándame una señal de amor. Hace ya varias lunas que tengo una luz en mis manos. Fue la aurora boreal que me dio este hermoso regalo. Nos da la esperanza en un sorbo de luz, nos manda la magia en un rito macuá, nos muestra el camino seguro de amar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Dónde estás brillando ahora con tu luz? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo encontrar el destello de tu estrella tan fuerte? Bonita te voy a encontrar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Si preciso fuera de este mundo te voy a buscar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Viajaré con el viento, guapita, el sol y la mar. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? Escúchame, discúlpame, háblame, siénteme, escríbeme. ¿Dónde estás brillando ahora con tu luz? ¿Cómo, cómo, con cómo encontrar el destello de tu estrella tan fugaz? ¿Dónde, dónde, dónde estás? Mándame una señal de amor.
So, damit sind wir wieder zurück. Der Titel war, kam von Abraham Castellón, hieß Donde Estás, also ein spanischer Titel diesmal. Ich muss da so an die Sendung mit der Silke Helfrich denken, die uns ja sehr viele spanische Interpreten mitgebracht hat, beziehungsweise auch sehr ein Faible für Spanien hatte. Und auch hier kann man vielleicht so als Ausblick mit sagen, dass wir im nächsten Jahr versuchen werden, die Silke nochmal bei uns in die Sendung einzuladen, die auch dieses Commons-Thema uns dort nochmal ein bisschen näher bringen will. Mhm. Ja, aber zurück zur Sendung. Wir haben also in unserer Sendung, wer jetzt neu dazugekommen ist, den Herrn Dr. Lutz Hasse eingeladen, den Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und haben jetzt vor der Pause so einige Themen schon mal mit angesprochen, also so die Tätigkeiten, die Sie im Amt machen, das heißt die Kontrolltätigkeiten bei Behörden, bei Unternehmen, haben zum Schluss über diesen das Akten Fukushima war in der Zeitung zu lesen, von Immelborn gesprochen, also wo 250.000 Aktenordner wohl liegen und sie die aufarbeiten. Vor der Pause waren wir in der Diskussion stehen geblieben bei personenbezogenen, personenbeziehbaren Daten. Sie hatten uns nochmal erklärt, was personenbezogen und personenbeziehbar ist. Ich selbst kann mich erinnern, dass es eine starke Diskussion gab bei IP-Adressen. Sind diese Daten jetzt personenbezogen? Sind die personenbeziehbar? Nach meiner Erinnerung zumindest wogte diese Diskussion immer noch so ein bisschen hin und her. Weil die einen sagen, ja, es kommt darauf an, wen man hier betrachtet, dann sind sie eventuell personenbeziehbar, sind halt nicht für jeden personenbeziehbar und deswegen kann man das nicht absolut betrachten. Herr Dr. Hasse, wie ist denn der Stand jetzt in der Diskussion? Sind IP-Adressen als personenbezogene Daten zu betrachten oder kann man davon eher Abstand nehmen?
Diese Diskussion ist eigentlich erstmal beendet, weil es höchstrichterliche Rechtsprechung dazu gibt, die IP-Adressen als personenbezogenes Datum anerkennen. Und das hat gerade jetzt seit zwei Tagen auch eine besondere Brisanz gewonnen, weil man Personen, die auf bestimmten Pornoseiten gesurft haben, rekonstruiert hat. Also man hat anhand der IP-Adressen die dahinterstehenden Personen ausfindig gemacht und diese Personen werden jetzt mit Abmahnverfahren überzogen. Die Frage, die sich uns stellt, die aber auch schon nach und nach aufgeklärt ist, wie kann man anhand der IP-Adresse auf die dahinterstehende Person gelangen? Das sind nicht unkomplizierte Wege. Ich gebe auch zu, dass ich das noch nicht ganz verstanden habe, anhand der Informationen, die wir bisher erlangt haben. Aber der Aufklärungsprozess läuft. Tipp an dieser Stelle, wer im Netz unterwegs sein möchte, ohne dass man seine Spuren allzu schnell verfolgen kann, sollte einen Anonymisierungsdienst in Anspruch nehmen und da würde ich empfehlen, mal auf die Seite der TU Dresden zu gehen. Dort wird einem dann geholfen.
Genau, also Sie meinen bestimmt dieses Programm Gendonym, was von der TU Dresden mal unter dem Namen JAP entwickelt worden ist.
Zum Beispiel, es gibt aber auch inzwischen andere Produkte, Tor zum Beispiel oder noch andere Produkte. Oder wenn man überhaupt vielleicht schon ein bisschen versierter ist und möchte auf Produkte zurückgreifen, die nicht so NSA-affin sind und einen gewissen Schutz gewähren, dann würde ich die Seite prism-break.org mal empfehlen. Das ist aber was für Fortgeschrittene. Dort werden also Programme, Software empfohlen, die wir nicht getestet haben. Natürlich nicht, ist meine Behörde zu klein dafür, aber wir haben mal gesurft und gecheckt, ob es negative Anhaltspunkte im Netz gibt über die dort angegebenen Programme. Und das ist nicht der Fall gewesen, sodass ich erstmal sagen könnte, also Kenntnisstand heute, die dort empfohlenen Programme kann man nutzen, aber es ist nichts für Anfänger.
Also zu Gendonym kann ich noch verweisen an eine Datenkanalsendung. Die genaue Nummer werde ich später verlinken, habe ich jetzt nicht im Kopf. Wir hatten also mal ein Interview mit den Entwicklern der Software geführt, oder also ich in dem Fall. Bei Tor steht Ähnliches noch aus, also da bemühe ich mich schon seit einiger Zeit mit den Entwicklern mal ins Gespräch, also für ein Interview für den Datenkanal zu kommen, aber das ist halt natürlich etwas schwieriger, weil ein Großteil der Entwickler in den USA sitzt. Ein kleiner Vorteil ist, Jacob Applebaum, der einer aus dem engeren Kreis mit ist, ist ja seit einiger Zeit in Deutschland, lebt in Berlin. Also an ihn wäre theoretisch einfacher ranzukommen, nur es ist halt hier auch so, dass er sehr viel unterwegs ist. Also er ist irgendwie mittlerweile dreimal bei Anhörungen im EU-Parlament, glaube ich, und auch bei anderen Veranstaltungen. Also auch da ist es schwer, jetzt erstmal sozusagen für ein längeres Gespräch an die Person ranzukommen. Wobei Ende des Jahres steht ja der 30. Chaos Communication Kongress in Hamburg wieder an. Also die Veranstaltung ist CCC. Und dort sind traditionell diverse Entwickler von Tor zu treffen. Und ich werde dort also nochmal mich anstrengen, ein bisschen mit den Personen ins Gespräch zu kommen. Also die zwei Software sind natürlich durchaus empfehlenswert. Und ich kann da nur so ganz uneigennützig an ein Buch verwenden, was da verweisen, was anonym im Netz heißt. Das stammt von mir. Also da habe ich mal versucht, diese Werkzeuge aufzuschreiben und ein bisschen genauer zu zeigen, wie die funktionieren. Und in der Tat, diese Seite Prism Break, die Sie erwähnt haben, die ist natürlich sehr interessant, weil es da natürlich eine Vielzahl von anderen Werkzeugen mitgibt, mit denen man sich sicher im Netz bewegen kann. Und ich stelle es auch selber fest, dass dieser NSA-Skandal durchaus auch für ein verstärktes Interesse in der Bevölkerung sorgt, was solche Maßnahmen betrifft. Zumindest ist es meine Wahrnehmung. Also es gab ja schon seit langer Zeit diese Krypto-Partys. Das heißt, da treffen sich halt irgendwie Leute zusammen in einer netten Runde und sprechen über so Verschlüsselungstools, über Anonymisierungstools und anderes. Und da gab es schon Interesse, aber so seit jetzt Juni ist mein Eindruck, dass bei solchen Veranstaltungen verstärkt Zulauf ist. Und ich war erst letzte Woche bei einer Veranstaltung und das war, also es waren so 15 Leute, aber auch sehr, sehr gemischt. Also es sind halt nicht nur junge Leute, die da hinkommen, sondern auch, ich sag mal, ältere Leute, die dort mit hinkommen und sich da interessieren, wie man quasi sich sicher im Netz bewegen kann. Und aus meiner Sicht ist schon der Aufhänger schon dieser NSA-Skandal, der die Leute da mit hinbringt. Jetzt
sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen anders im Moment, jedenfalls noch. Wenn ich es vergleiche mit der schon erwähnten Volkszählungsentscheidung, der vorhergegangen ist, natürlich die Volkszählung, logisch. Da ging es um die Erhebung bestimmter Daten. anhand derer man dann auf die Anzahl der Bevölkerung schließen konnte. Und diese Daten im Vergleich zu den Daten und Datenmengen, die die Geheimdienste abschöpfen, waren relativ harmlos. Und damals ist ein Aufschrei durch die Republik gegangen und eine Welle von Verfassungsbeschwerden, die auch zum Erfolg geführt haben. Und jetzt bei dem NSA-Skandal stelle ich aber eher fest, dass die Leute ja in Deckung gehen. Es werden nicht viele Fragen gestellt, wenn Politiker wie der ehemalige Bundesinnenminister oder noch Bundesinnenminister Friedrich sagen, es gilt super Grundrecht der Sicherheit, also der Staat muss auf die Sicherheit der Bürger achten, aber den Datenschutz soll jedem Bürger selber überlassen bleiben, ist das A, Unsinn, auch juristischer komplett Unsinn. Supergrundrechte gibt es nicht, aber dass man es dem Bürger dann selbst überlässt zum einen und dass die Bürger aber nicht bei solchen Aussagen von Politikern auf die Barrikaden gehen und sagen, das ist unser Grundrecht, wir möchten, dass der Staat es schützt, das ist nämlich eine seiner wichtigsten Aufgaben, Grundrechte zu schützen, das zeigt mir, dass irgendwas nicht stimmt. Was, also das beschäftigt auch andere Datenschutzbeauftragte. Wir überlegen, woran kann das liegen? Wahrscheinlich bei der Volkszählungsgeschichte ging es um ganz konkrete Daten. Während man hier bei dem Skandal mit den Geheimdiensten nicht genau weiß, immer noch nicht genau weiß, welche Daten werden abgeschöpft, also nahezu alle, gut. Aber dann steht die weitere Frage im Raum, was machen die eigentlich damit und bin ich bedroht? So ein Vergleich vielleicht, der natürlich hinkt, ähnlich wie bei Atomkraftwerken, ist eine Strahlenbelastung da, aber man nimmt sie nicht konkret wahr und hofft, dass man verschont bleibt. Es treten aber schon hier und da Fälle auf, dass man jetzt wieder zurück zum NSA-Skandal eben nicht verschont bleibt und dass aus der Fülle der Daten eben auch auf Verhaltensweisen künftig geschlossen werden kann. Stichwort Algorithmus. Also nicht Datum plus Datum gleich zwei Daten, sondern aus dem Zusammenhang der Daten, aus der Vielfalt der Daten werden Schlüsse gezogen anhand von Algorithmen. Und das hat mich eben auch, also das ist, halte ich für besonders gefährlich und sehe darin auch eine Gefahr in der Zukunft, dass menschliches Verhalten prognostizierbar wird und auch werden soll, leider. Wenn es sich dann nur um individuelle Werbung handelt, kann man ja noch sagen, okay, so what? Aber wenn es vielleicht darum geht, vorher zu sagen, ob jemand straffällig wird, und das ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber die Gedanken werden gedacht, dass jemand verurteilt wird, weil er eine Tat begangen haben könnte, aber noch nicht begangen hat, dann muss man sich die Frage stellen, sind wir hier auf dem richtigen Weg? Und im nächsten Jahr, im Frühjahr oder Mitte des Jahres, werde ich anlässlich des 20-jährigen Bestehens meiner Behörde so eine Veranstaltung machen zu Algorithmen. Ich hoffe, dass ich da ein aussagefähiges Personal an Bord holen kann und dass wir diese Angelegenheit mal beleuchten. Ich bin jetzt hier nur Jurist und kein Mathematiker, da möchte ich auch ein bisschen mehr wissen, um besser beurteilen zu können, wohin die Reise da geht.
Wobei also das, was Sie sagen, ich denke, so weit in der Zukunft ist es gar nicht. Also man kennt so Aussagen von Google, die sagen, sie können wohl theoretisch jetzt schon die Frage des Nutzers beantworten, noch bevor er sie gestellt hat. Also sozusagen, es gibt so Aussagen, dass Google in der Lage ist, wenn Sie jetzt zu Google gehen, ohne was einzugeben, könnte Google Ihnen schon die Antwort geben, ohne dass Sie nur einen Buchstaben eingegeben haben. Und das ist in einer Großzahl der Fälle dann auch richtig. Und das ist, ich meine, wie gesagt, man weiß nie, ob das stimmt. Und Google hat ja intern so eine, also sie nennen das Creepy Line, also so eine Linie, die sie versuchen nicht zu überschreiten, weil es dann eher beängstigend wird für die Nutzer. Und gerade sowas wäre natürlich sehr beängstigend, wenn man eine Antwort bekommt und die stimmt dann auch noch, ohne irgendwas eingegeben zu haben. Und ich kann mich auch erinnern an diese Gesichtserkennung. Also Facebook hatte das ja sehr schnell eingeschalten, dass sie so Gesichtserkennung machen und versuchen anhand hochgeladener Fotos quasi die Menschen zu identifizieren. Und Google hat sich damals geäußert, dass sie auch gleich weit sind, sie können das, aber für sie ist das eben auch, da ist diese Creepy Line noch weiter unten und sie wollen das nicht anschalten, weil sie eben denken, das beängstigt die Leute viel zu viel und bringt eher negative Schlagzeilen sozusagen. Also insofern sind ja durchaus diverse, also eventuell Google halt schon so weit. Und zum anderen mit diesem, was Sie ansprachen, mit diesem Verhaften, noch bevor man was begangen hat, Vor einiger Zeit ging auch so eine Geschichte durch die Medien von einer Stadt in den USA. Kann ich mich jetzt auch an die konkrete Stadt nicht mehr erinnern, die auch dieses Predictive Policing oder sowas einsetzen und schon gezielt versuchen zu erkennen, wo werden Straftaten stattfinden und dann versuchen auch Leute quasi zu verhaften. Und die haben verhaften wohl angeblich sehr viele Leute. Und so ein Fall, der da genannt wurde mit, ist halt, dass gerade abends sehr viel in Autohäusern Autos geklaut werden. Und die gucken halt, ob Leute mehr oder weniger ziellos durchs Parkhaus rennen, die ja Männer sind und in einem gewissen Altersspektrum unterwegs sind und verhaften die dann halt präemptiv. Und das betrifft aber wohl auch viele Leute, die einfach ihr Auto suchen, die ja vergessen haben, wo das Auto steht, die dann auch erstmal verhaftet werden und dann irgendwann später dann wieder freigelassen werden, weil sie eben beweisen können, dass sie wirklich ihr Auto suchen und dass sie gerade kein Auto klauen wollen. Also es scheint auch, also die Fehlerrate ist wohl dort noch vergleichsweise hoch.
Also gehört habe ich davon auch, aber diesen Aspekt der Verhaftung, den habe ich jetzt noch nicht gehört. Fände ich ja schlimm, wenn jemand verhaftet wird, ohne etwas begangen zu haben. Was soll diesem Menschen vorgeworfen haben, dass er ziellos im Parkhaus umherirrt? Das müsste dann ja unter Strafe stehen. Okay, aber was ich gehört habe, ist eben, dass die Polizei anhand von Algorithmen ermittelt, wo Straftaten begangen werden könnten, verstärkt und dort dann die ja leider immer mehr abnehmende Stärke der Polizei oder Kräfte der Polizei dort bündeln kann, wo sie gefordert werden. Ein amüsanteres Beispiel. Soll stimmen, also ich habe es nicht überprüft, aber es taucht in der Literatur hier immer wieder auf. Dass eine Firma einen algorithmischen Zusammenhang hergestellt hat zwischen der Produktreihenfolge, die man kauft. Wenn man bestimmte Produkte kauft, dann ist man schwanger. Also wahrscheinlich nur als Frau dann. Und wenn diese Daten per Paycard ermittelt werden, dann kann diese Dame, die schwanger ist und es vielleicht noch gar nicht weiß, gezielt mit entsprechenden Produkten beworben werden. Wobei aber diese Produktreihenfolge keine Produkte sein sollen, die auf Schwangerschaft hinweisen, sondern es sind irgendwelche anderen Produkte, aber man hat einen Zusammenhang hergestellt, dass eben Frauen, die solche Produkte kaufen, schwanger sind. Die Trefferquote ist sehr hoch. Es soll Beschwerden erboster Väter gegeben haben, die sich gegen die Bewerbung mit schwangeren Produkten gewehrt haben, weil sie meinten, ihre 16-jährige Tochter sei nicht schwanger, aber die mussten dann zurückrudern und zugeben, der Algorithmus hat recht.
Ja. Ja. Also ich versuche auch, also es gibt da einen sehr langen Artikel zu diesem Fall in einer englischsprachigen Zeitung. Und da war auch dieser Aspekt von diese creepy Line, die ich vorhin schon angesprochen habe, weil dieses Unternehmen hat in der Tat am Anfang auch probiert, halt die Schwangeren, die sie als Schwangere identifiziert haben, wirklich nur mit Werbung für Schwangere, also was sie Schwindeln, Bodies etc. zuzuschütten. Und das war für die Frauen wieder sehr beängstigend, weil sie nie wussten, warum kriegen sie jetzt auf einmal Schwangere Werbung und woher weiß der Konzern, dass ich jetzt schwanger bin, obwohl sie es nie gemeldet haben. Und dann, also in dem Artikel war das zumindest zu lesen, dass sie das dann wirklich angepasst haben, dass sie dann individuelle Kataloge gedruckt haben, wo statistisch sehr viel mehr schwangeren Produkte beworben wurden, aber halt das war versteckt sozusagen zwischen normalen anderen Artikeln. Und das hat dann in der Tat für enorme Umsatzsteigerung dann auch gesorgt. Also auch da gab es halt so eine Linie, die erst zunächst beängstigend war und man musste das halt wieder ein bisschen korrigieren.
Aber da muss man eben aufpassen, dass man als Mensch in Zukunft nicht maschinengesteuert und maschinenbestimmt ist. Also wenn ich Ihr Beispiel nochmal nehme, dass mir Fragen beantwortet werden, die ich gar nicht gestellt habe, vielleicht kann man ja das menschliche Gehirn noch weiter einbinden und dann so individuelle Aktionen würden dann immer weniger Bedeutung haben, sondern so die Verschmelzung Mensch-Maschine könnte an Bedeutung gewinnen. Ich bin ja jetzt nicht so ganz so jung wie Sie. Ich sehe das kritisch, sehr kritisch. Und man muss auch sehen, ob man nicht mal darüber nachdenkt, dass so Institutionen wie Datenschutzbeauftragte möglicherweise etwas mehr Befugnisse an die Hand bekommen, um zumindest ihre Meinung abgeben zu können zu solchen Entwicklungen. Denn gewisser Sachverstand ist ja bei uns schon gebündelt. In dem Zusammenhang beispielsweise, ich will das Stichwort NSA nochmal in den Raum werfen, Für den deutschen Geheimdienst ist der Datenschutzbeauftragte des Bundes nicht zuständig. Also es gibt hier kontrollfreie Räume, also was den Datenschutzbeauftragten anbelangt. Zwar sollen die Geheimdienste ja kontrolliert werden von parlamentarischen Kontrollgremien, aber nach meiner Einschätzung, bezogen auch hier auf Thüringen, gibt es hier erheblichen Nachbesserungsbedarf.
Ja, also das ist ja durchaus eine Sache, die auch immer wieder kritisiert wird, dass die parlamentarischen Kontrollgremien also nur sehr begrenzt, also auch aus meiner Sicht nicht wirklich kontrollieren, sondern so was man in der Presse liest, kriegen die vom Geheimdienst gesagt, was sie gemacht haben. Und sozusagen, und dann wird natürlich, also ich meine, ich halte es auch relativ für natürlich, dass wenn ich jemandem was melden muss, der mich kontrolliert, dann werde ich ihm nur die Fälle melden, die gut gegangen sind und wo ich sozusagen gut dastehe. Und die Fälle, wo vielleicht was schiefgegangen ist oder wo ich vielleicht aus Versehen Sachen gemacht habe, die nicht so in Ordnung sind, die werde ich natürlich vermeiden, ihm zu melden. Also sozusagen eine Kontrolle ist ja für mich eher das, was ich vorhin schon sagte, dass jemand auch mal unangemeldet zu mir kommt und mal sich durch meine Akten wühlt. Und dann ist die Kontrolle natürlich auch viel stärker und viel verzahnter. Mhm. Und in dem Fall...
Und da ist NSA ein Stichpunkt. Mhm. Man kann aber auch mühelos springen zu NSU, zum nationalsozialistischen Untergrund. Da sind ja auch, nennen wir es mal vorsichtig, Pannen passiert, auch in Thüringen. Aber auch hier sind Defizite erkennbar bei den Sicherheitsorganen. Wenn man sich dann noch vor Augen führt, das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur Beobachtung vom Fraktionsvorsitzenden Ramelow, wo das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich gesagt hat, es bestünde die Gefahr, dass die wehrhafte Demokratie sich nach innen wendet, dass also die Exekutive beginnt, die Legislative zu kontrollieren, obwohl die Legislative an sich die erste Gewalt im Staate ist. Und wenn man sich dann noch den Untersuchungsausschuss 2 vor Augen führt im Thüringer Landtag, der sich mit der Frage beschäftigt, ob V-Männer gezielt vom Verfassungsschutz bzw. von den Aufsichtsbehörden des Verfassungsschutzes auf Abgeordnete losgelassen wurden, um diese in welcher Weise auch immer zu verstricken, dann stehen die Sicherheitsorgane in einem unguten Licht da und die Legislative ist aufgefordert, ihre Kontrollorgane zu stärken, also genau wie Sie gesagt haben, sich nicht passiv berieseln zu lassen und zu glauben, dass das stimmt, was einem erzählt wird, sondern aktiv mit einem Beauftragten beispielsweise, Verfassungsschutzbeauftragten, also mit einer dahinter auch stehenden Behörde oder Stelle, aktiv zu ergründen, ob das, was einem da mitgeteilt wird, auch stimmt.
Ich will aber nochmal zurückkommen zu diesem Punkt, den Sie vorhin schon angesprochen haben, dass es auch in der Bevölkerung ein Bewusstsein geben muss. Und jetzt könnte man sagen, zum einen wäre es vielleicht sinnvoll, sozusagen die nachwachsende Generation entsprechend sozusagen zu impfen, ihnen das Wissen mitzugeben, damit sie auch datenschutzgerecht handeln. Jetzt weiß ich nicht, wie weit Ihr Aufgabengebiet reicht und auch Ihre Kapazitäten reichen. Ist es Ihnen als Datenschutzbehörde möglich, zum Beispiel Schüler, Studenten oder andere junge Leute halt auch quasi zu schulen, den Informationen mitzugeben? Sind Sie auf dem Bereich in irgendeiner Art und Weise aktiv als Behörde?
Wir waren ja vor einiger Zeit unterwegs und haben mal so Probebohrungen gemacht. Was ist an den Schulen bekannt in Sachen informationelle Selbstbestimmung? Und das Ergebnis war jetzt nicht wirklich erheiternd, sodass ich für mich den Schluss gezogen habe, ich brauche die Kooperation mit dem Kultusministerium. Die ist inzwischen so weit gediehen, dass ich einen Lehrer zu mir abgeordnet habe und im Moment wir beide nur, also der Lehrer und ich, überlegen uns, wie wir den Kurs Medienkunde, den es in Thüringen gibt, der integrativ vermittelt wird. Also das bedeutet, es ist kein eigenes Fach mit einem Fachlehrer, sondern Physiklehrer, Sozialkundelehrer etc. Müssen sich dieser Aufgabe stellen, dort Unterrichtsinhalte zu vermitteln, dass wir diese Unterrichtsinhalte, die nicht vorgegeben werden, die also jeder Lehrer sich selber erarbeiten müsste, dass wir da Hilfestellung leisten in der Weise, dass wir die schon vorhandenen im Netz, vorhandenen Materialien sichten, dass wir einen Vorschlag machen, in welcher Klassenstufe was unterrichtet oder angewandt, gezeigt, vorgeführt werden könnte und dass wir unsere Auswahl gegenchecken lassen, evaluieren lassen von Lehrern und ganz wichtig Schülern. Dazu werden wir Thüringen typische Module, vielleicht nur eins, mal sehen, wie viel Zeit das kostet. Ich habe da keine Erfahrungswerte. Also ein Modul, vielleicht zwei Module entwickeln, die wir dann auch den Lehrkräften und den Schülern anbieten. sodass die Lehrer dann nicht mehr ohne Material dastehen, sondern etwas an die Hand bekommen, mit dem sie dann auch wirklich arbeiten können. Wir werden auch einen Blog einrichten, also eine Seite bei uns, die dafür vorgesehen ist, Datenschutz in der Schule zu diskutieren, zu beleuchten. Und letzte Woche ist es mir gelungen, den Arbeitskreis Datenschutz und Bildung, das ist also ein Arbeitskreis der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, diesen Arbeitskreis nach Erfurt zu holen. Und wir werden also mindestens zweimal im Jahr zu Problemen Datenschutz, Bildung, Schule, es gibt auch noch einen Unterarbeitskreis, den habe ich auch nach Erfurt geholt, da werden wir uns damit beschäftigen, mit solchen Fragen und dabei auch die ein oder andere Vision vielleicht entwickeln. Meine Vision wäre, dass es irgendwann einmal in Thüringen das Fach Medienkompetenz geben könnte mit Fachlehrern, die dann versuchen, die Medienwelt, die Medienkompetenz an die Schüler zu bringen. Das ist, denke ich, noch ein weiter Weg, aber das wäre so mein Ziel. Andere Bundesländer haben dieses Ziel schon erreicht und haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Und auf dem Weg würde ich gern auch weiter voranschreiten.
Also ich kann mich noch an Aktion erinnern vor vielen Jahren. Ich weiß nicht, Jörg, ob du damit dabei warst. Also vom Hintergrund her war es so, dass in anderen Ländern das Thema freie Software auch in Schulen eine große Rolle mitspielte und insbesondere auch so Projekte gab, Linux an der Schule einzusetzen. Und das wurde auch von diversen Leuten in Deutschland weitergetrieben. Und ich weiß, dass ich mit noch anderen Leuten, wir haben auch versucht,
Linux an der Schule.
Linux an der Schule in Thüringen als sozusagen bekannt Projekt zu machen und waren also in verschiedenen Ebenen unterwegs. Und das Thema Medienkompetenz, das ist das, was mich also sehr erstaunt hat, damals und immer noch erstaunt, wurde auch auf, also wir hatten damals auch mit irgendeinem Staatssekretär gesprochen, aber das ist auch schon so lange her, dass ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann.
Also es lief über die Grünen.
Die Grünen hatten das dann auch ein bisschen in der Hand genommen. Namen habe ich vergessen. Und also auch selbst auf der Ebene, wie auch rund auf Direktoren- und Lehrerebene, wurde das Thema Medienkompetenz verstanden als, ich muss meinen Schülern vermitteln, wie sie mit Word, Excel und PowerPoint umgehen müssen. Und also ganz unabhängig von den Programmen, also muss sagen, also für mich Medienkompetenz heißt eben eher, also dass ich kompetent mit Medien umgehe. Das heißt zum einen, dass ich wirklich sozusagen mich in der Medienlandschaft kompetent bewegen kann und sozusagen auch Zeitungen, Funktionsweise von Zeitungen und anderen Medien einschätzen kann, aber auch sozusagen auf einem vielleicht höherem Niveau eben lerne, wie zum Beispiel ein Brief zu formulieren ist, also wie muss sowas aussehen, also nicht, was muss ich in dem Programm XY drücken, um irgendwie einen Brief zu schreiben, sondern wie muss ein Brief aufgebaut sein oder wie muss vielleicht auch eine wissenschaftliche Arbeit, wenn man jetzt so an Abiturienten denkt, aufgebaut sein. Also das würde ich sozusagen eher, oder eben auch, wenn man jetzt ans Internet denkt, was für Chancen und Risiken liegen halt im Internet. Und also das würde ich mir eher sozusagen von so einer Ausbildung wünschen. Und also wie gesagt, ich war da eher schockiert, dass man da dass sozusagen auf diese Orientierung, wie kann ich meinen Schülern Word, Excel, PowerPoint beibringen, reduziert hat.
Wobei ich das eben auch in Verständnisproblem der Verantwortlichen dann sehen würde, dass die wiederum auch selbst nicht Medien in dem Sinne als eine Interaktion zwischen den Personen als ein gesellschaftliches Anliegen oder sowas sehen, sondern eben eher die Medienkunde im praktischen Sinne, wie schreibe ich einen Text oder ähnliches. Ich denke mal, das ist das, was also aus meiner Sicht dann auch so ein bisschen in solche vielleicht philosophischen Richtungen kippen kann. Was heißt es überhaupt zu interagieren? Was bedeutet es überhaupt? Denn vielleicht ist das Internet auch schon gar nicht mehr das, was in 50 Jahren aktuell ist. Vielleicht gibt es dann Internet 2.0 oder ähnliche Medien. Und von der Seite her ist dieses Klammern unbedingt an einem festen Sache gar nicht so gut, denn es sollte ja das Verständnis da sein. Und da ist es ja auch in dem Sinne beim Datenschutz haben wir ja auch in vielfältiger Form einfach. Es ist ja nicht nur, dass wir im Prinzip über Facebook und Co. reden, wo mit unseren Daten irgendwas passiert, sondern uns gehen ja auch unsere Daten am Ladentisch mit über die Theke, wo ich da ja, in dem Sinne das Geld rüberreiche und dazu noch meine Karte, meine PayPal-Karte oder ähnliches, wo ich dann eben global gesehen ein Verständnis dafür vorhanden sein müsste oder das Verständnis eigentlich, denke ich mal, auch eben bei jungen Leuten mitgeschult werden muss, dass man eben auch darauf achtet und eben auch so ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, was könnte damit passieren. Mhm. Also der kritische Umgang, glaube ich, das ist auch mit was interessant oder was Wichtiges.
Also man hat immer einen tollen Erfolg, wenn man in eine unbekannte Runde geht, lässt sich den Namen eines Teilnehmers nennen und konstruiert dann vor laufenden PCs sozusagen dessen Profil. Mhm. Und wenn man dennoch jemanden vielleicht vom Landeskriminalamt dabei hat, der dann aufzeigt, was man mit ein bisschen krimineller Energie mit diesen Daten anstellen kann, ja, dann hört man hier und da schon mal eine Stecknadel fallen. Aber solche Kenntnisse oder solche Zusammenhänge müssen vermittelt werden. Das heißt, wir brauchen Lehrpersonal, das diese Medienkompetenz an den Schüler und an die Schülerinnen bringen kann. Da vermute ich, dass es hier und da auch gewisse Ängste gibt bei den Lehrern, denn die Schüler sind, was die Beherrschung der Geräte anbelangt, ja in der Regel weiter als die Lehrer. Und wenn man als, ich nenne jetzt mal so eine Zahl, als 40- oder 50-Jähriger eine Oberfläche bedienen kann oder kann sich in Facebook bewegen, dann schließt der eine oder andere daraus vielleicht, er sei medienkompetent. Das würde vielleicht auch den Widerstand für mich jedenfalls erklären, wenn ich Lehrern in ihrer Eigenschaft als Lehrer die Nutzung von Facebook untersage, wenn sie über Facebook mit Schülern kommunizieren wollen. Mhm. Die sind dann ganz stolz darauf, dass sie das können und sagen, jetzt kommt der Datenschutz-OP und verbietet uns hier unsere neuen Medien. Das machen wir ja nicht, weil wir da Spaß dran haben, sondern weil beispielsweise das Thüringer Datenschutzgesetz vorsieht, wie andere Datenschutzgesetze auch, dass die Kommunikation sicher sein muss. Und die Kommunikation über Facebook zwischen Lehrer und Schüler ist nicht sicher, weil die Server von Facebook eben in Irland und in Kalifornien stehen, nicht deutschem und auch nicht zentraleuropäischem Recht unterliegen. Und damit, ich will auch hier das Stichwort NSA einmal nennen, die Datennutzung unsicher ist. Wir versuchen ja mit Facebook, also die Datenschutzbeauftragten mit Facebook in einen Dialog zu treten. Aber dieser Dialog ist sehr zähflüssig. Facebook lässt sich nicht in die Karten gucken. Klar, das ist ja auch das Geschäftsmodell, dass man diese Seite umsonst nutzen kann. Aber sie ist eben nicht umsonst. Man zahlt mit seinen Daten, mit seinem Verhalten, das dort offenkundig wird. Und um nochmal auf die Lehrer zurückzukommen, das ist nach Thüringer Datenschutzgesetz nicht zulässig. Ich beziehe mich jetzt nicht auf private Kommunikation, sondern eben auf die Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler. Und es kommt noch der Gedanke hinzu, dass es ja noch den ein oder anderen Schüler geben soll. Es sollen auch immer mehr werden, die nicht Nutzer von Facebook sind. Die nutzen dann wahrscheinlich WhatsApp oder ähnliche schlimme Dinge, die also auch ähnliche datenschutzrechtliche Fragen aufwerfen wie Facebook. Die Datenschutzbeauftragten beginnen sich damit jetzt gerade zu beschäftigen. Wenn nicht klar ist, was über Facebook beispielsweise für Daten fließen, was damit passiert, dass man dann als Lehrer dann Schüler noch in die Nutzung dieses sozialen Netzwerkes treibt, damit die Schüler wissen können, was ist gerade angesagt, fällt der Unterricht aus, wer übernimmt, welche Hausaufgaben haben wir etc. Das ist noch so ein Argument, das ist zwar nicht verboten datenschutzrechtlich, aber ich halte es für kontraproduktiv, dass man Schüler, die Facebook aus Gründen, die ich gut nachvollziehen kann, nicht nutzen, dass man diese Schüler mehr oder weniger zwingt, schulischerseits Facebook zu nutzen. Also das würde ich jedenfalls nicht unterstützen.
Also das ist ja durchaus auch an der Uni zu beobachten. Also ich habe das zumindest von anderen Studenten gehört, dass Ankündigungen für Veranstaltungen ausschließlich über Facebook, also über irgendwelche Facebook-Gruppen stattfinden, was ich auch sehr fragwürdig finde. Aber was mir einfiel, wenn Sie jetzt sagen, diese Kommunikation über Facebook ist unsicher, müsste man ja auch konsequenterweise dann E-Mail verbieten. also in dienstlicher Hinsicht, diese, also Kommunikation mit Studenten, wenn er jetzt meinetwegen ein Gmail-Konto hätte oder ein Yahoo-Konto oder was auch immer. Das ist das.
Grundsätzlich ist das so. Man müsste dann eigentlich verschlüsseln. Wenn die Datenschutzbeauftragten, so wie ich, jetzt schon bei Facebook angemacht werden, wenn sie das untersagen, würden sie bei E-Mail natürlich wahrscheinlich nachts angerufen werden. Grundsätzlich haben sie da recht, aber es ist so ein gradueller Unterschied, ob ich eine Mail verschicke oder ob ich über Facebook kommuniziere und Daten preisgebe, vielleicht noch im Freundeskreis und den Lehrer da noch mit reinhole. Da scheint mir die Gefahr ein bisschen höher zu sein. Es gibt allerdings auch Netzwerke, deren Namen ich jetzt hier aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht nennen darf, die sicher sind. Die laufen über deutsche Server, aber die sind derzeit, wie man so hört, noch ein bisschen langweiliger. Die haben natürlich nicht das Angebot, was Facebook unterbreiten kann. Trotzdem, ich sehe das gar nicht so negativ. Ich bin öfter mit Schülern zusammen und betreue jetzt beispielsweise gerade eine Seminararbeit von 4 Abiturienten. Und die beschäftigen sich mit Facebook. Und da ist schon so ein Problembewusstsein vorhanden. Und was ich so mitbekomme, scheint mir die ganz junge Generation auch nicht so gefährdet zu sein. Die können schon unterscheiden, auch anhand der Meldungen und Darlegung über die Gefährdung, was ist so mein persönlicher Kernbereich, was ist so in der Mitte und was kann ich öffentlich preisgeben. Und diesen persönlichen Kernbereich, habe ich den Eindruck, können die Kids besser, also ich meine jetzt nicht die ganz Jungen, aber so die Jugendlichen, besser schützen als so die mittelalten Menschen, die denken, sie haben alles im Griff, aber können in Wirklichkeit nur eine Oberfläche bedienen und posten alles raus, was das Zeug hält. Also die jüngere Generation ist da schon etwas verhaltener, finde ich ganz gut. Also dieses Vorurteil, die Kids sind die Schlimmsten und die Älteren sind die Vorsichtigeren, kann ich so nicht bestätigen.
Okay. Also das heißt, man müsste jetzt eher sozusagen die Älteren aufklären oder wie ist das jetzt zu sehen? Also müsste man dann weiter bei, sag mal, 40, 50 oder 60, 70-Jährigen anfangen, die aufzuklären? Oder
Man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Man muss natürlich die Medienkompetenz bei Schülern erstmal ausprägen. Die ist ja nicht im genetischen Code verankert. Da muss ja also erstmal Input passieren. Aber die nehmen das relativ schnell auf und wie gesagt, können meines Erachtens damit ganz gut umgehen. Man nennt sie auch Digital Natives. Die Digital Natives, also die Naiven oder die Immigrants heißen sie ja auch, also die Älteren, um die sollte man sich natürlich auch kümmern, weil die relativ sorglos in der Gegend herumsurfen. Und ich habe in diesem Jahr 3 größere Veranstaltungen mit Senioren gemacht. Also als Senior gilt man ja ab 60, nach dem Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetz. Also, da soll sich keiner was vormachen. Die Veranstaltung war sehr interessant. Ich hatte auch Schüler eingebunden als Vortragende. Also die Dozenten waren die Senioren waren das Publikum und die Junioren waren sozusagen auch die Vortragenden. Großes Interesse, 1000 Nachfragen, Feststellung von mir. Hätte nicht gedacht, dass die Kenntnisse so gering ausgeprägt sind bei Senioren. Und gerade bei Senioren, wenn man sich die Situation vorstellt, dass ein Senior seinen Lebenspartner verliert und ins Internet geht, um als sogenannter Silver Surfer, also in Bezug auf die Haarfarbe, versucht über soziale Netzwerke für Senioren, die es gibt, einen neuen Partner zu finden. Da ist natürlich dem Missbrauch oder dem hinter die Fichte führen Tür und Tor geöffnet. Und da sollten gerade auch Senioren, natürlich auch wenn sie sich was kaufen wollen im Internet und so weiter, das ist ja eine Welt, die durchaus interessant ist und die wir Datenschützer auch gar nicht verteufeln. Man muss sich nur in dieser Welt bewegen können, verantwortungsbewusst, ohne dass einem Schaden zugefügt werden kann. Dass wir die Senioren in den Blick nehmen und aufklären. Das ist natürlich eine Bevölkerungsgruppe, die nicht klein ist, die immer größer werden wird und die Kapazitäten erfordert, um da Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir haben das jetzt mal so angetestet. Ich habe einen gewissen Eindruck, welcher Bedarf dort besteht. Nach meinem Eindruck immenser Bedarf. Und wir müssen mal sehen, ob wir in Kooperation mit Volkshochschulen beispielsweise oder Seniorengruppierungen, die sich schon ein bisschen auskennen, dass wir dort Multiplikatoren generieren können, die ihr Wissen dann weitervermitteln können. Also ich möchte, weil die drei Veranstaltungen, die ich gemacht habe mit Senioren, eher so waren Vortrag, Hören, Fragestellung. Also eher ein bisschen theorielastig. Die möchte ich mal anders durchführen, dass wir mit einem Haufen Laptops anrücken oder die Senioren ihren mitbringen. Und dass wir dann vor Ort ins Netz gehen und zeigen, wie richte ich mir beispielsweise einen anonymen Proxy-Server, wie kann ich vielleicht sogar verschlüsseln, wie kann ich eine E-Mail verschicken, möglichst auch sicher. Das sind alles so Fragen, die auftauchen. Und wenn man sich noch vor Augen führt, dass ich habe vor kurzem mal eine Zahl gelesen in der Zeitung, 30% der Internetnutzer in Deutschland keinen Virenschutz haben, dann ist das auch so ein Aspekt, den man beleuchten muss.
Ja. Also was ich bei meinen Veranstaltungen immer gerne nutze für sowas zur Visualisierung, ist ein Plugin für den Firefox, das heißt Lightbeam. Und das kann man im Hintergrund laufen lassen, im Vordergrund besucht man halt verschiedene Seiten und das zeichnet im Hintergrund so ein bisschen auf, was für Drittseiten wurden aufgerufen, was für Cookies in dem Falle wurden mitgesetzt. Und was man dann halt sehr schön sieht, dass es meistens so einen großen Satz an Seiten gibt, die überall mit zugucken können. Also in Deutschland so ein klassisches Beispiel ist diese IVW-Box. Also diese Firma, die sozusagen auch, ich glaube, Werbung, also so quasi mehr oder weniger zählt, wie viele Besucher haben die Seiten und daraus dann halt irgendwelche Annahmen zur Reichweite trifft. Und diesen IVW-Box-Cookie, der ist bei nahezu allen deutschen Medienseiten mit eingebunden. Und theoretisch könnte IVW-Box natürlich jetzt auch so Statistik erstellen, dass man jemand sagt, Besucher X geht zuerst auf Seite Y, danach auf Seite Z und so weiter. Und kann sozusagen auch von dieser Beobachtung raus so ein Surfprofil erstellen und auch so Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Wenn jemand auf Seite X ist, dann geht er mit hoher Wahrscheinlichkeit dann später zu der Seite und dann daraus folgen kann man wieder Werbung optimieren und wieder so andere Schlüsse ziehen. Aber auf jeden Fall, was man sagen will, ist dieses Lightbeam-Plugin ist also für viele Nutzer erstmal so ein Augenöffner. Dass man besucht so 3-4 Seiten, die hat man dann auch, man sieht die meistens noch, und aber ringsherum ist ein quasi Wald von anderen Seiten, die aufgerufen werden, die von denen man das gar nicht erwartet. Also das sind in der Regel wirklich meistens 30, 40 Seiten, die noch zusätzlich mit aufgerufen werden. Und das ist für viele erstmal wirklich schockierend. Und darauf aufbauen versuche ich dann halt so ein bisschen zu zeigen, was kann man jetzt im Browser dann halt machen, um sich ein bisschen zu schützen und verschiedene andere Sachen zu machen. Also das ist halt sozusagen immer mein Einstieg. Und da muss man also gar nicht mit so sozusagen unkonkreten Sachen wie NSA arbeiten, sondern das funktioniert dann wirklich recht gut.
Und diejenigen Nutzer, die aber diese Welt nicht kennen, die, so erkläre ich mir das immer, so ein bisschen schließen von der Welt, die sie kennen, auf diese Internetwelt. Also Beispiel Autofahren. Da macht man einen Führerschein und dann fährt man ein Auto, das ist TÜV geprüft, ist also einigermaßen sicher, bewegt sich auf einer Straße, die, je nachdem wo man ist, auch einigermaßen sicher ist. Und da gibt es Verkehrsregeln. Und alles das ist auf den Datenautobahnen im Internet eben nicht der Fall. Und man kann nicht durchschauen, was gerade passiert mit dem Fahrverhalten. So ein Beispiel, was jetzt wahrscheinlich im neuen Jahr auf uns zukommen wird, ist, dass die Autoversicherer, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, günstigere Tarife anbieten, wenn man sich bereit erklärt, eine Blackbox einbauen zu lassen, die dem Versicherer und wem auch immer sonst noch Auskunft darüber gibt, wo und wie man fährt. Also anhand der Anzahl der Kilometer, die man fährt und vor allen Dingen, wie man fährt, wird dann der Versicherungstarif berechnet, sodass diese Daten, dieses Bewegungsprofil, was dort vorliegt, hoffentlich dann beim Versicherer bleibt. Vielleicht werden diese Daten dann auch noch irgendwie weiter vergeben, was aber auch eine gewisse soziale Implikation hat. Wer genügend Geld hat, muss diese Daten nicht preisgeben und bezahlt den höheren Versicherungstarif. Wer nicht so viel Kohle hat, muss oder nimmt dieses Angebot in Kauf und bezahlt wiederum mit seinen Daten. Also immer dieses Bezahlen mit den Daten gibt zu denken. gibt zu denken. Das muss man einfach im Auge behalten. Das passiert natürlich freiwillig, so wie es so schön heißt, aber wenn ich vielleicht 200-300 Euro im, oder 100 Euro im Jahr sparen kann, dann stellt sich die Frage, ist das wirklich nur freiwillig, wenn ich wenig Einkommen habe und auf ein Fahrzeug angewiesen bin? Tja, das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen auf unseren Konferenzen. Ja.
Was mir jetzt nur sozusagen von aus technischer Sicht, wo ich mir gerade die Frage stelle, wie ruft die Versicherung dann diese Datensätze ab? Macht die das quasi über das Internet? Also gerade diese Blackbox dann eine...
Okay. Per GSM, per okay. Handy. Mhm.
Okay, weil das ist ja, ich meine, jetzt, ich überlege nur gerade, weil wenn es die Versicherung an diese Daten rankommt per GSM,
ja.
Dann ist es ja oftmals zu sehen, dass diese Zugänge oftmals recht ungeschützt sind. Das heißt auch dritte, vierte und fünfte,
ne? Also ich kann dir das ja nachher nochmal technisch erläutern.
Okay, gut.
Ja, aber zumindest mit solche Fragen haben wir auch, also die Datenschutzbeauftragten und dieses neue System, was also in Südeuropa gibt es das schon und es rollt jetzt ein hier nach Deutschland, wirft viele Fragen auf und ja, das sind eben so Dinge, mit denen sich Datenschutzbeauftragte dann zwar nicht in ihrem Büro, aber auf unseren Konferenzen, die wir zweimal im Jahr haben, beschäftigen und versuchen dann auch externen Sachverstand einzubinden, um uns da eine klare Sicht auf die Dinge zu verschaffen.
Also das wäre jetzt so meine nächste Frage, weil das Thema Blackbox in Autos ist ein sehr spezielles Thema, wie vermutlich auch viele andere auch. Also gibt es dann in Ihrer Arbeitsgruppe eine oder eine begrenzte Anzahl von Personen, die dann spezifisch sich dieses Wissen aneignen und das dann sozusagen verbreiten? Oder wie kommen Sie dann zu diesem speziellen Wissen? Wie kann man sich das so vorstellen als Außenstehender?
Also wir haben einmal unsere Konferenz, das ist unser höchstes Gremium, bestehend aus den Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes, also insgesamt 17 Personen. Und dort eruieren wir, was es für Fragestellungen gibt. Die können wir natürlich, weil wir überwiegend Juristen sind in diesem Kreis, nicht alle lösen. Und deswegen haben wir Arbeitskreise gegründet, Beispiel Arbeitskreis Wissenschaft, Arbeitskreis Technik, Arbeitskreis Bildung etc. Und wenn es zum Beispiel bei dieser Blackbox im Auto um technische Fragen geht, verweisen wir die Fragestellung an den Arbeitskreis Technik. Da sind überwiegend Techniker, die uns dann erklären, was da eigentlich abgeht mit dieser Blackbox und GPS und wer hat Zugriff auf welche Daten, wie lange, was passiert mit den Daten. Da kommt man dann auch oft an Grenzen, weil diejenigen, die diese Blackbox vertreiben, an den Mann, an den Autofahrer, Autofahrerinnen bringen wollen, oft diese datenschutzrechtlichen Implikationen gar nicht gesehen haben. Also wenn das dann so ist, dann wenden wir uns an den Hersteller, wenn er in unserem Zuständigkeitsbereich sich befindet und fordern ihn auf, unsere Fragen zu beantworten.
Ja, und was wäre, wenn der nicht in Ihrem Zuständigkeitsbereich ist, dann ist es halt...
Ja, dann müsste man die europäische Karte ziehen und sich an den europäischen Datenschutzbeauftragten wenden, beziehungsweise an die Datenschutzbeauftragten, wenn es sie denn gibt, in den betreffenden europäischen oder außereuropäischen Ländern. Das wird dann allerdings schwierig.
Okay. Ja, also gerade bei Autos, ich muss halt immer an diese diversen Beispiele denken, die auf diversen Konferenzen rumgereicht werden von Autos, die halt von nebenbei herfahrenden Autos halt quasi gehackt werden, wo die Motorsteuerung übernommen wird, Bremse und so weiter. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas mit den Blackboxen auch geht, aber Jörg wird mich dann nach der Sendung aufklären durch detailliertes Fachwissen, wie das geht, also und wie das vielleicht auch nicht geht. Da bin ich gespannt. An der Stelle würde ich vielleicht gerne nochmal einen kleinen Schnitt machen und uns nochmal eine Pause gönnen. Ein Lied, was auch wieder der Jörg ausgesucht hat, heißt Buanzo und kommt von der Gruppe Ultimamente. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und in 3,5 Minuten sind wir dann wieder zurück. Ja, und damit sind wir wieder zurück. Wir haben also jetzt Buonzo gehört mit von der Gruppe Ultima Mente. Klingt zwar italienisch, weiß nicht, Jörg, ob du weißt, woher die Musik stammt.
Na doch, klar, Chamento.
Ja gut, also Musik stammt natürlich wie immer von Chamento, aber an die konkrete Gruppe hast du keine Erinnerung.
Müsste man dann auch mal...
Also irgendwie hat sich bei mir, muss ich sagen, diese Redewendung schon so eingeprägt. Also ich hin und wieder, wenn ich mal Zeit habe oder generell in Erfurt bin, an einem Montag oder Donnerstag, dann nehme ich manchmal ein bisschen Zeit und setze mich in diesen Untersuchungsausschuss, diesen entweder NSU oder diesen Untersuchungsausschuss 2. Und sozusagen die meistgehörte Redewendung ist, das ist mir nicht erinnerlich oder daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das ist halt, das hat sich bei mir auch so ein bisschen eingeprägt. Das ist halt, aber das ist eine andere Geschichte.
Wobei eben vergessen ist ja eigentlich auch gut. Vergessen.
Ja.
Dieses dauerhaft ewige Gedächtnis verfolgt uns ja an anderer Stelle.
Genau, also das ist ja, das Internet vergisst nie, wie wir wissen. Das ist also auch in der Tat so, dass diverse Seiten ja das Internet archivieren und dann kann man immer wieder auf alte Stände zurückgreifen, was zum einen nützlich ist, aber zum anderen ist es halt schon so, dass es natürlich auch aus Datenschutzsicht oder auch, also wenn ich jetzt daran denke, wenn ich vielleicht irgendwo einen Beruf mir suche, mich irgendwann mal vielleicht geäußert habe, also zu irgendeinem Thema und das passt halt dem Geschäftsführer nicht mehr, auch wenn sich meine Einstellungen vielleicht jetzt geändert haben, wäre ich dann gar nicht mehr überhaupt in Betracht gezogen. Also ich denke, das angeblich machen das ja auch viele Geschäftsführer, dass sie erstmal, wenn sich jemand bewirbt, Google anmachen und Facebook anmachen und gucken, wie dieser Bewerber sich dort darstellt. Und ich weiß nicht, wie das aus Datenschutzrecht zu bewerten ist.
Also ich habe gehört von einigen amerikanischen Arbeitgebern, die Bewerber gleich aussortieren, die keinen Facebook-Account haben.
Echt?
Also offenbar wird da schon ein bisschen gestöbert und wenn man jetzt noch biometrische Daten mit ins Spiel bringt und die speichert und dann auch noch so ein Album, das über das gesamte Leben hinweg geht, anlegt, dann würde ich als Arbeitgeber natürlich darauf zurückgreifen und dann könnte ich sehen, welche Farbe die Windeln meines Bewerbers hatten und auf welche Art und Weise er sich ernährt hat oder eben auch peinlichere Sachen. Da steckt immer auch ein gewisses Druck- oder Erpressungspotenzial dahinter, sodass ich gerade vom Einstellen irgendwelcher Bilder dringend abraten kann, zumal wenn man bedenkt, dass solche Bilder ja dann auch noch verändert werden können. Also um Gottes Willen keine Bilder, das ist einfach zu gefährlich. Ist auch so ein Punkt, wir sprachen vorhin über Senioren, die posten dann schon mal gerne ein Bild, nicht nur von sich, sondern auch von ihren Enkeln durch die Landschaft. Da gibt es, je nachdem wie so ein Bild aussieht, schon möglicherweise gefährliche Anhaltspunkte. Und man sollte sich überlegen, wirklich, was man da in die Internetwelt hineinpostet. Das ist, den digitalen Radiergummi gibt's nicht. Es muss sich nur irgendjemand herunterladen, verändern und dann wieder einstellen und also auf keinen Fall Bilder, kann ich nur dringend abraten.
Also ein sehr prominentes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit fällt mir jetzt nur gerade ein, weil Sie das sagten. Also es gab jetzt diesen, ich sag mal, kleineren Skandal um diesen Gebärdensprachdolmetscher, der während der Beerdigung von Nelson Mandela daneben diversen Staatsführern gestanden hat und offenbar
Quatsch gedolmetscht
hat. Und da sah ich jetzt auch vor kurzem ein Bild. Da hat also jemand dem sowas reinmontiert, dass er so diese langen Luftballons quasi faltet. Und es sah wirklich so aus, als würde er neben Obama stehen und so wirklich ganz schnell Luftballons falten. Und das war sozusagen von außen erstmal gar nicht zu sehen, dass das Bild manipuliert ist. Also auch da, da war das sehr anschaulich. Das ist krass. Aber der Fall ist natürlich auch, also wirft für mich auch die Fragen auf. Normalerweise, gerade Obama macht ja unglaublich viele Sicherheitskontrollen bei den Leuten, die da in seiner unmittelbaren Nähe standen. Und dieser Gebärdensprachdolmetscher stand wohl angeblich unter Mordanklage in Südafrika. Also, dass so jemand dann neben diversen Präsidenten stehen darf, ist schon sehr fraglich. Aber das ist ein Thema.
Lücke im System.
Ja, genau.
Aber neben mir kam jetzt auch gerade wieder eben der Gedanke, wenn es eben ist, die Personen, also die Rentner oder sowas, wollen die Bilder halt gerne irgendwie ihren Bekannten zukommen lassen. Es ist ja eigentlich eher, ich sag mal, nicht unbedingt zielführend, wenn man eben sagt, ihr dürft nicht. Die Frage ist eben, was an Alternativen stehen. Beziehungsweise eben vorhin war dieser andere Gedanke, wenn denn Facebook, weil sie ihre Server außerhalb von Deutschland stehen haben, so schlimm, also oder bedenklich ist, wäre Facebook weniger bedenklich, wenn sie innerhalb von Deutschland die Server hätten? Beziehungsweise welcher deutsche Anbieter ist denn in dem Sinne...
Also ich darf jetzt keine deutschen Anbieter nennen, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Stünde Facebook aber in Deutschland, unterläge es dem deutschen Recht und wichtiger der Kontrolle der Datenschutzbeauftragten. Und wir kommen ja gerade an Facebook nicht heran, auch an Google kommen wir nicht heran, weil sie ihren Sitz oder ihre verantwortlichen Stellen, wie wir das nennen, nicht in Deutschland haben. Und es wäre vielleicht etwas gewonnen, wenn man auf europäischer Ebene, gerade auch vor dem Hintergrund des NSA-Skandals, Vorschriften entwickeln könnte, Stichwort Europäische Datenschutzgrundverordnung, die solche Problemlagen aufgreifen würden. Aber bis das geschehen ist, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Und ich erwähnte ja schon, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung kurzfristig nicht kommen wird. Und da muss man sehen, ob künftige Vorschriften das Potenzial haben, solche Fragen dann mit zu beantworten. Wäre schön.
Ja, also ein Thema, was wir vorhin schon angesprochen hatten, was mir gerade noch so wieder gerade durch den Kopf ging, weil ich an Jena denke, ist das Thema Videoüberwachung. Also ich kann mich erinnern, in Jena gibt es ja hier die neue Mitte und die haben... an den Außengrenzen auch diverse Kameras hängen. Und eine der Kamera leuchtete direkt auf die Johannisgasse eine ganze Zeit lang, also konnte sozusagen den Besucherstrom aufnehmen. Und das war auch so ein Spezialmodell. Also ich hatte mal versucht herauszufinden, was das für eine Kamera ist. Und die kann also sozusagen unterscheiden zwischen Tag und Nacht und kann sozusagen auch dann umstellen zwischen Farb und Schwarz-Weiß-Bild und hat auch also theoretisch zumindest.
War das nicht auch eine mit zwei?
Genau. Die hat ein Mikro drin und auch einen Lautsprecher. Also man könnte sozusagen die Umgebung beschallen. Also das Modell hat die Möglichkeit und man könnte es auch wohl, zumindest laut Beschreibung des Kameraherstellers, auch das Ganze abhören, die Umgebung. Und die Legende sagt, dass, wie gesagt, weiß nicht, ob das stimmt, dass gegenüber von der neuen Mitte, in der Johannisgasse, ist diese
Sexbar.
Diese Bar,
ja, genau, die Namen haben.
Und da hat sich wohl der Inhaber diversen Beschwerden seiner Gäste ausgesetzt gefühlt und hat sich dann in die neue Mitte gewandt und die haben dann wohl die Kamera gedreht, dass sie jetzt sozusagen eine andere Richtung zeigt. Und ich hatte also vor ein paar Tagen hatte ich mir nochmal die Kamerasituation angeguckt und diese eine Kamera hängt in der Tat noch und die andere, die sozusagen den Eingangsbereich, also diesen Haupteingang mit dieser Einfahrt dort überwacht hat, die ist weg, sondern es ist so eine Domkamera hängt da jetzt, also es ist ein anderes Modell. Und die dritte, die an der Parkhauseinfahrt hing, weiß nicht mehr, ob die noch hängt oder ob die abgebaut war. Also auf jeden Fall, also da ist mir das erste Mal so bewusst geworden, was also das Problem gibt. Und ich habe daraufhin später dann mal, bin ich mal durch Jena gelaufen und habe mal versucht zu kartieren, wo gibt es denn hier Videokameras. Und es ist natürlich, also ist überwiegend oder fast oder nur Privatanbieter, wo mir das aufgefallen ist. Und auch Menschen aus der Stadtverwaltung haben gesagt, es gab wohl das Thema, das auch in der Stadt diskutiert wurde in Jena, sozusagen öffentliche Videokameras seitens der Stadt aufzuhängen und da konnte sich aber niemand einigen und deswegen ist das auch wohl mittlerweile nach wie vor kein Thema. Und Sie hatten ja auch angesprochen, dass es exponentiell ansteigt, das Thema. Wie gehen Sie jetzt vor bei den Firmen? Also finden Sie wirklich sehr viele Kameras, die auch unzulässig aufgehangen sind und was machen Sie dann in dem Fall?
Also zunächst muss man wieder differenzieren, Kameras, die von Behörden betrieben werden, also von Kommunen beispielsweise oder auch von der Polizei, da gibt es verschiedene Rechtsgrundlagen. Die muss man sich dann angucken, ob die erfüllt sind oder nicht. Auch im behördlichen Bereich ist es häufig so, dass der bestimmte Paragraph hier des Thüringer Datenschutzgesetzes nicht eingehalten wird, weil die Videoaufnahmen eben nicht der Aufgabenerfüllung der Behörde dienen, sondern auch den öffentlichen Verkehrsbereich mit ableuchten oder eben nicht in den Aufgabenbereich einer bestimmten Behörde fallen. Wenn das so ist, sorgen wir denn dafür, dass die Videokamera abgebaut wird im unternehmerischen Bereich. Gelten wiederum andere Rechtsgrundlagen. Da wäre der 6b Bundesdatenschutzgesetz zu nennen. Und da fällt uns auf, vielleicht noch eine Ergänzung, nicht nur im unternehmerischen Bereich, auch im privaten Bereich. Also wenn der Nachbar A über sein Grundstück hinaus den Nachbar B filmt, ob der vielleicht nachts Abfall rüberkippt oder der irgendwie anfängt, die Bäume abzusägen. Kommt alles vor, das sind alles so Fälle, die wir zu bearbeiten haben. Da gilt eben grundsätzlich, dass der Nachbar darauf beschränkt ist, sein Grundstück zu filmen und nicht das Nachbargrundstück mitfilmen darf und auch nicht den öffentlichen Verkehrsraum. Bei Unternehmen haben wir leider oft damit zu tun, dass Arbeitnehmer videografiert werden. Uns stellt sich dann immer die Frage, warum ist das so? Wir kriegen also Tipps nicht nur von Arbeitnehmern, sondern auch von Kunden solcher Firmen. Und wenn dann Verkaufspersonal gefilmt wird, weil man meint, wenn es nicht gefilmt würde, würde es vielleicht aus der Kasse einen 10-Euro-Schein nehmen oder, sind das alles Originalbeispiele jetzt, oder sie würden vielleicht bei einer Schlachtertheke eine Scheibe Salami stibitzen. Oder wenn der Verkaufsraum eines Cafés oder der Gastraum eines Cafés gefilmt wird, dann gehen wir dann vor Ort und versuchen mit dem Betreiber dieser Anlagen zu ergründen, warum er das macht. Ob es dafür eine Rechtsgrundlage gibt, die gibt es meistens nicht. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Videokamera abgebaut wird. Vor kurzem hatten wir einen etwas krassen, aber im Ergebnis ganz hübschen Fall, dass ein Schlachtermeister, weil er sein Verkaufspersonal filmte, weil das angeblich hier und da mal eine Scheibe Salami aufgegessen haben soll, dass er dann wutentbrannt seine Videokameras aus der Wand gerissen hat. Wie jemand sowas macht, ist uns Datenschützern egal, aber die Videokameras waren dann nicht mehr aufnahmefähig. Unser Anliegen war damit erfüllt und wir sind dann wieder abgerückt.
Okay.
Wir achten dann aber auch darauf, ob das eingehalten wird. Also wir halten dann Kontakt und gehen auch mal wieder vorbei, ob der nicht oder die nicht, wenn wir wieder abgerückt sind, die Kamera wieder aufbaut. Da muss man mitrechnen. Aber gerade so die Beobachtung von Arbeitnehmern missfällt mir sehr, weil die Gründe dafür in 95-96% der Fälle rechtlich nicht haltbar sind. Es hat keine Rechtsgrundlage, es ist unverhältnismäßig. Der Unternehmer kann dafür keine nachvollziehbare, also rechtlich nachvollziehbare Begründung liefern, sodass diese Kameras, mit denen wir zu tun haben, bisher alle entweder anders ausgerichtet werden mussten oder abgebaut werden mussten.
Okay.
Wir sind aber auch dankbar für Hinweise von Arbeitnehmern und aus der Bevölkerung, denn es gibt nicht so etwas wie eine Meldepflicht. Also ich weiß nicht, wie viele Videokameras es gibt, weder im behördlichen noch im unternehmerischen Bereich. Das ist im Gesetz nicht vorgesehen, so dass meine Behörde darauf angewiesen ist, aus der Bevölkerung zu erfahren, wo ist da was? Und wenn wir solche Hinweise bekommen, nehmen wir auch unmittelbar Kontakt mit dem Betreiber auf beziehungsweise fahren raus und gucken uns das an. Gehen dann rein in das Unternehmen oder auch in die Behörde, gucken uns an, wo laufen die Bilder auf, wo werden die gespeichert, wer hat Zugriff, wie lange werden die gespeichert. Dann kommen wir ins Gespräch mit dem Betreiber und in aller Regel konnten wir die Betreiber überreden, überzeugen, sagen wir mal. Wir haben ja auch noch diese Bußgeldkeule im Hintergrund. Bleiben wir mal beim Begriff überzeugen. Diese Videoanlage abzubauen. Weiteres Problemfeld, das wir etwas größer angehen müssten, sind Videoanlagen in Schwimmbädern. Da steht natürlich immer im Raum, dass jemand ertrinken kann und dass dort schnell geholfen werden muss. Es gibt auch Unterwasser-Videokameras, die also das Herabsinken eines leblosen Körpers registrieren. Das ist okay, da haben wir natürlich nichts dagegen. Aber wenn so eine Schwimmfläche oder auch die Aufenthaltsfläche eines gesamten Bades lückenlos ausgeleuchtet wird, auch zum Beispiel die Liegewiese oder der Liege- oder Ruhebereich, wo ja eigentlich nicht so viel passieren kann, dann fragen wir, ist das noch erforderlich, ist das verhältnismäßig? Und gerade mit Bädern denken wir uns gerade eine Orientierungshilfe aus, die dann, wenn wir Glück haben, für das ganze Bundesgebiet gelten soll. Also wir sind mit dem Bäderverband in Kontakt und versuchen da so eine Richtlinie, eine Orientierungshilfe hinzubekommen, wann eine Videokamera zulässig ist und wann nicht. Das häufige Argument der Videobetreiber, also der Bäder, dass im Falle eines Unglücks nachgewiesen werden könne, anhand einer solchen Kamera, wer Schuld hat, überzeugt uns nicht. Denn wenn dort jemand geschädigt wird, muss der beweisen, dass der Schädiger auch die Ursache dafür gesetzt hat. Also die Schwimmbäder sind nicht Hilfsorgane der Staatsanwaltschaft, beispielsweise, um da irgendwas nachzuweisen.
Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, dass ich bin jetzt einige Male in der Schwimmhalle in Lübbe da gewesen. Und die haben aus meiner Sicht jetzt, also die haben natürlich auch eine Videokamera und die ist für meine Begriffe jetzt korrekt ausgerichtet. Also die nimmt halt nur den Innenbereich auf und halt in dem Fall halt den Kassenbereich. Also man wird halt nur aufgezeichnet, wenn man an der Kasse was bezahlt oder halt vielleicht.
Ja. Solche Kassen werden auch ab und zu mal überfallen. Genau. Das ist für uns ein nachvollziehbarer Grund, das zu filmen.
Und ansonsten ist da in dem Bereich mir nichts aufgefallen. Das Galaxy hat ja jetzt in Jena kürzlich erst wieder eröffnet. Letztes Wochenende, also da, wenn ich dann mal im Galaxy bin, wäre ich dann
genau nachgucken. Rufen Sie mich mal an anschließend.
Also ich weiß jetzt auch noch von einem anderen Schwimmbad, wo eben in den Umkleidekabinen eben auch Kameras hängen.
Ja, das ist absolutes Tabu. Ja. Also da würde ich Sie bitten, mir das mitzuteilen. Die bauen wir ratzfatz ab.
Genau. Und ich meine, es war auch in einem Ihrer, beziehungsweise der Bericht Ihres Vorgängers zu lesen, dass auch in Saunaräumen Kameras...
Ja, das habe ich selber festgestellt, als ich noch nicht Beauftragter war, sondern Rechtsreferatsleiter. Okay. Und da haben wir tatsächlich eine Videoanlage in der Sauna festgestellt. Und wie soll ich das jetzt mal ausdrücken? Die Aufnahmen, die dort getätigt wurden in der Sauna, lassen doch schon auf das ein oder andere sportliche Vermögen der Saunanutzer schließen, um das mal ein bisschen zu umschreiben.
Aber interessanterweise ist es ja auch bei Kameras so, dass viele Leute sagen, es stört mich nicht, weil die Kamera, die ist da weit oben. Und ich weiß, dass diverse Leute das auch mal probiert haben, einfach sich sozusagen eine Pappkamera aufgebaut haben und sind eben in der Fußgängerpassage hinter den Leuten halt hergegangen mit dieser, also mit einfach nur einem Imitat, und das führt sehr schnell zu sehr aggressiven Reaktionen.
Zu Recht.
Na klar, und deswegen, also ich denke, man muss es auch immer wieder bewusst machen, dass die Kamera, die ist zwar auch nur weit oben und wird vielleicht nicht gesehen, aber letztlich nimmt sie genauso auf wie jemand, der ein paar Meter hinter mir läuft.
Deswegen müssten ja eigentlich auch Hinweisschilder in sichtbarer Höhe angebracht sein, damit man das weiß. Was im Übrigen Irrtum ist, so ein Hinweisschild macht die Kamera nicht legal. Also die Installation der Kamera muss den rechtlichen Vorgaben genügen und dann muss zusätzlich ein Schild installiert werden. Ein Schild macht die Kamera nicht legal.
Da wird sich bei mir noch eine Frage anschließen. Es gibt ja so einen DIN-Vorschlag für so ein Kamerabild, also so blauer Hintergrund mit so einer Kamera. Allerdings verwenden verschiedene Betriebe eigene Zeichen dafür. Also muss das immer dieses eine blaue Schild sein oder kann man das wirklich frei wählen?
Also wir sind zufrieden, wenn es ein Schildchen ist, das klar angibt, was da passiert.
Okay. Gut. Ja, wir haben jetzt wirklich sehr tiefgehend, denke ich, über Ihre Aufgabenbereiche gesprochen. Einen wichtigen Bereich haben wir bisher ausgelassen. Das ist zumindest, wenn man Ihre offizielle Bezeichnung betrachtet, ja fast die Hälfte der Tätigkeit, nämlich die Informationsfreiheit. Ich glaube allerdings jetzt eher nicht, dass man in drei Minuten das noch...
Nee, haben wir nicht 3 Stunden? Haben wir nicht bis 6?
Bis 5.
Okay.
Deswegen, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz anreißen, was das ist, so in den letzten 3 Minuten, damit unsere Zuhörer wenigstens so eine Idee haben, was das Thema ist.
Also Informationsfreiheitsbeauftragter taucht ja in meiner Bezeichnung auf, nimmt aber längst nicht die Hälfte meiner Tätigkeit ein, sondern leider nur einen Bruchteil. Es gibt in Thüringen ein Informationsfreiheitsgesetz und das räumt dem Bürger einen Anspruch ein auf Auskunft gegenüber allen Behörden zu eigentlich an sich allen behördlichen Daten. Also er hat nach dem Thüringer Datenschutzgesetz einen Auskunftsanspruch, was seine personenbezogenen Daten anbelangt, also Daten, die ihn betreffen. Aber das Informationsfreiheitsgesetz erweitert diesen Anspruch an sich auf alle weiteren Daten. Und wenn er jetzt sich an eine Behörde wendet und möchte Auskunft haben, beispielsweise über Bebauungspläne, über die Anlage von Windkraftanlagen, von etc. pp., dann kann die Behörde ihm das verweigern. Es gibt bestimmte Verweigerungsgründe, die im Gesetz aufgezählt sind, aus meiner Sicht zu viele. Und dann scheitert dieser Anspruch erst einmal, aber dann kann der Bürger zum Gericht gehen. Also Widerspruch einlegen zunächst und dann den Verwaltungsgerichtsweg beschreiten. Oder er kommt zu mir und ich helfe ihm dann, seinen Anspruch durchzusetzen. Problem, das Gesetz ist so konstruiert, leider noch, dass ich die Behörde nicht überprüfen darf, ob sie bei ihrer ablehnenden Haltung recht hat oder nicht. Also ich darf keine Akteneinsicht nehmen. Ich könnte den Hut wechseln und als Datenschutzbeauftragter diese Einsicht nehmen, aber als Informationsbeauftragter darf ich das nicht. Das ist aus meiner Sicht absurd. Und deswegen sollten wir nach der nächsten Wahl versuchen, das Informationsfreiheitsgesetz so zu modernisieren, dass es in Richtung des Hamburger Transparenzgesetzes geht, das im Moment so die Endstufe des Fortschritts in diesem Open-Data-Segment darstellt. Also dass der Bürger, um sich einen demokratischen Willen bilden zu können, auch auf nahezu alle Daten Zugriff hat.